Von Strom und Elektrizität möchten wir heute sprechen und dessen Rolle bei der Bestrafung von Verbrechen, vom Edison- und Westinghouse-Problem und deren Kampf für ihr System. Ein Instrument, das für den Fortschritt steht und doch auf dunklen Wegen geht. Gern auch ein Blick auf seine grausige Methode, der elektrische Stuhl, das Thema dieser Episode.
Two Pod One Cast.
Der Podcast mit Promille.
Boah, was eine Woche. Oh, wir müssen ja noch aufnehmen. Sind wir schon on air? Oh, hey Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Two Pod One Cast, dem Podcast mit Promille. Heute ist natürlich wieder der Philipp mit dabei.
Ja, auch wieder hier. Gerade so noch durch die Woche gekommen, ne? Wie wir alle zusammen.
Ja, ich hoffe, ihr habt auch eine gute Woche gehabt. Wir haben, wenn ich mich recht entsinne, unser wöchentlicher Filmriss, so heißt jetzt unser neues Format, sage ich mal.
Wurde ein bisschen umbenannt.
Wurde ein bisschen umbenannt, denn wenn ich mich recht entsinne, habe ich die Woche damit verbracht, ein bisschen H.P. Lovecraft zu suchten.
Ja, was hast du denn getan, Jan?
Ja, in Form von Hörbüchern. Ich habe ja schon vorher schon H.P. Lovecraft sehr gemocht. Ich habe ja auch ein Romanband schon da. So eine Kurzgeschichtensammlung. Die Kackis haben mich aber tatsächlich wieder mehr oder weniger heiß gemacht auf das ganze Thema. Deswegen habe ich mich die Woche sehr viel drüber eingelesen. Über die Background-Story, sage ich mal. Über die ganzen alten, großen Alten. Die vier äußeren Götter, wie die da benannt werden. Und habe mir gleich ein Audible-Konto gemacht und mir dementsprechend ein paar Hörbücher gekauft. Und ja, ich möchte euch ein bisschen was erzählen zu H.P. Lovecraft. Ich habe zum Beispiel jetzt die Woche gehört, Der Flüsterer im Dunkeln. Das ist eine etwas längere Story vom guten alten H.P. Und also vom Horror her sehr, sehr subtil. Das heißt, er erklärt relativ wenig und beschreibt die Wesen, wo dort vorkommen, auch mehr oder weniger wenig. Es ist ja quasi immer aus der Sicht eines Dritten. Das heißt, entweder findet er irgendwelche Aufzeichnungen oder eben bekommt es von den Leuten eben dementsprechend erklärt. Das dementsprechend hat es auch nochmal so einen kleinen Reiz ausgemacht. Und es ist halt Horror in der feinsten Form. Das ist nicht irgendwie besonders brutal oder grausam dargestellt, sondern sehr mystisch.
Und lässt einen mit der Vorstellung ja auch ein Stück weit alleine.
Genau, also es hat immer ein offenes Ende. Es wirft dich quasi mehr oder weniger mitten rein und lässt sich dann aber Fragen zurück. Du weißt nie, okay, fuck, wie geht's jetzt weiter? Und es ist halt, finde ich, was der halt schafft in so kurzer Zeit, innerhalb von wirklich einer kleinen Geschichte, halt so eine Atmosphäre aufzubauen. Ich war dann davor gesessen und wollte halt mal eine halbe Stündchen so reinhören. Da habe ich halt mal 2-3 Stunden am Stück gehört, weil ich quasi so gefesselt davon war.
Und also Empfehlung an alle geht's raus.
Auf jeden Fall. Also ich bin ja auch relativ lesefaul, sage ich mal. Ich werde immer sehr schnell müde. Deswegen Hörbücher 1 plus mit Sternchen, sind fantastisch vertont von sehr guten deutschen Sprechern. Da gibt es ja mehrere, die vertonen. War unter anderem auch das Hörbuch des Jahres 2008. Und ja, kann ich euch wärmstens empfehlen. Kostet irgendwie 10 Euro ein Hörbuch. Wenn du das Abo hast, hast du aber pro Monat ein Hörbuch frei, beziehungsweise im ersten Monat sogar 2. Das finde ich ein ganz guter Deal.
Unbezahlte Werbung.
Ja, unbezahlte Werbung, tatsächlich.
Ist ja nur eine Empfehlung.
Eben, aber kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Also es fesselt einen wirklich bis zum Schluss. Und da hat wirklich ein Universum geschaffen, das kann man vergleichen mit Tolkien.
Ja. Ja, das ging die Woche so ab.
Das ging die Woche so ab. Also ich bin vollkommen in Wahnsinn verfallen. Kann man so sagen.
So, jetzt irgendeine smoothe Überleitung.
Apropos Wahnsinn verfallen. In Wahnsinn verfallen sind auch mal wieder die Amerikaner.
Wie so häufig.
Wie so häufig. Nämlich haben die Amis beschlossen, hinrichten mit dem Galgen ist ja so oldschool. Wir brauchen irgendwas Amerikanisches. Und die Amis stehen ja für Fortschritt. Und daraufhin kam ein elektrischer Stuhl ins Spiel, wo der Philipp für uns jetzt erstmal die Entstehungsgeschichte hat.
Ja, das ist, es war ja eigentlich, war dieses Thema als Fortsetzung von Todesarten im Vergleich als eine Todesart geplant. Nur ich habe dann angefangen, mir das mal kurz anzugucken und habe direkt gemerkt, okay, das Thema ist nicht kurz zusammenzufassen. Es verdient eine eigene Folge. Deswegen ist das so eine Art Special, so eine inoffizielle Folge 3. Nur, dass wir diesmal keine Todesarten vergleichen, sondern uns die Todesart durch den elektrischen Stuhl mal ein bisschen genauer anschauen wollen.
Genau.
Ja, fangen wir es wie immer mal ein bisschen geschichtlicher an.
Und unser Lieblingsthema Geschichte.
Ja, wir reisen in die USA der 1870er Jahre. Man muss natürlich vorher sagen, Elektrizität ist ja keine Entdeckung, sondern es ist ja ein Naturphänomen, was ja schon immer irgendwo da war.
Ja.
Ich habe mir da nur ganz kurz ein bisschen was durchgelesen. So die erste wirkliche Aufzeichnung von elektrischem Dasein war schon bei den alten Ägyptern, als sie Zitterale beschrieben haben. Haben sie schon elektrische Phänomene beschrieben. Das heißt, das Thema hat die Menschheit quasi seit ihrer Hochkulturzeit begleitet. Gab natürlich auch immer wieder Entdeckungen. Nur so der Boom mit Elektrizität, der ging in den 70ern so wirklich los.
Ja, dass man es auch für sich dann nutzen kann, für den Alltag.
Genau. Und da war eben ein Mann von entscheidender Bedeutung, den, glaube ich, die meisten auch kennen. Thomas Alva Edison. Ja, Edison geboren 1847 in Milan in Ohio. Ein enorm wissbegieriges Kind. Konnte schon mit 4 Jahren fließend lesen. Ohne groß von seinen Eltern noch dazu gefördert worden zu sein. Hat schon seine unheimliche Begabung gezeigt. Und als Edison dann in die Schule kam, er war nicht lange in der Schule, er wurde dann recht schnell verwiesen, weil er eben zu jedem Thema irgendeine neue Frage hatte, wie das und das funktioniert, wurde er eben als Störfaktor empfunden und nach, ich glaube, 2 bis 3 Monaten schon der Schule verwiesen.
Jo.
Weil er als lernunfähig eingestuft wurde.
Dabei war er das Gegenteil, er war ja nur sehr, sehr wissbegierig und hat halt Sachen hinterfragt.
Ich meine, ich möchte Edison eben auch nur ganz kurz anreißen, weil der Mann hat so eine Geschichte, der hat eigentlich einen eigenen Podcast verdient.
Der war auch super wichtig für die Wissenschaft, wie wir sie heute kennen.
Ja, und was hat Edison gemacht, der junge Thomas Alva Edison? Er hat mehr oder weniger die Bücher oder die ganze Bibliothek seines Städtchens durchgelesen, sich selbst Wissen angeeignet, hat dann mit 15 eine Ausbildung zum Telegrafen begonnen, was damals eine sehr neue Technik war. Und später bekannt geworden für zahlreiche bahnbrechende Erfindungen, sei es unter anderem das Grammophon oder der Phonograph hat er erfunden, was ein Vorläufer vom Grammophon war. Er hat erste Meilensteine in der Telefontechnik mitbegründet. Er hat Vorläufer von Kameras erfunden tatsächlich auch schon. Seine bekannteste Erfindung, für die die meisten Leute ihn dann eben kennen, 1878 die erste massentaugliche Kohlefaserglühbirne. Dafür kennt man ihn.
Ja.
Und ja, ab in den 70ern ging das dann eben los. Vorher war Strom für die Menschen zwar präsent, klar, man hatte Telegrafen, Grammophone und sowas, aber verstanden haben es die meisten eben noch nicht wirklich. Es war für die nicht wirklich greifbar. Einige haben es sogar als fast was Magisches beschrieben, was du wirklich nicht herleiten kannst. Warum so, passiert jetzt das?
Genau, und
das?
Wie funktioniert
das? Und Edison
das?
War einer der wenigen Köpfe, die das genau studiert haben und auch durchschaut haben. Und ja, so ging es dann eben seinen Lauf. Wie gesagt, 1878 die erste Glühbirne und 1882 hat Edison dann sein wirklich erstes riesengroßes Projekt umgesetzt. Das war die Erleuchtung der Wall Street und Manhattans durch elektrisches Licht. Und da war man dann, das war quasi ein riesiger Sprung für diese Technologie. Und man kann es vergleichen mit dem Fernsehen damals oder dann später oder dem Internet heutzutage. Ja, so bis 1890 waren dann auf einmal die ganzen USA elektrisch versorgt.
Ja, also die ganzen Haushalte, ja, nicht System nur irgendwelche wichtigen Gebäude.
Genau, die ganzen Städte waren versorgt. Hat sich halt ausgebreitet wie sonst was. Und genau in dieser Zeit, also in den 80ern, drängte sich dann ein anderer Konkurrent auf den Markt. Ein Mann namens George Westinghouse, dessen Leben ich auch kurz zusammengefasst hatte.
Ja, zum kurzen Überblick. Der auch ein sehr großer Fan war von Edison tatsächlich. Hat er ihn sehr bewundert.
Ein Bewunderer Edisons eben. Der ist ein Jahr älter tatsächlich, 1846 geboren in Central Bridge in New York. Hat im Bürgerkrieg dann eine Ausbildung zum Schiffsingenieur erstmal gemacht gehabt. Mit 15 Jahren tatsächlich schon.
Ja, moin.
Und der hat Reichtum erlangt später durch wichtige Erfindungen in der Eisenbahnindustrie. Bestes Beispiel Druckluftbremsen, die heute noch Standardsysteme sind tatsächlich.
Heute noch?
Ja, das Grundsystem geht tatsächlich auf George Westinghouse zurück. Ein Mann, der in der Geschichte nicht sonderlich bekannt ist, aber in seiner Genialität auch auf jeden Fall unangefochten seinen Platz da verdient hat.
Ich meine, der hat ja auch was Wichtiges für die Elektrizität getan, was du jetzt gleich wahrscheinlich ansprechen wirst.
Ja, wie gesagt, anfangs eher so auf Eisenbahntechnologie, die ja auch noch im Kommen war damals, fixiert. Heißt, er hat Signal- und Schalteinrichtungen weitergebracht, Waggonkupplungen hat er weiterentwickelt. Aber er hat sein Geld dann irgendwann auch genutzt, um sein persönliches Interesse an der Telefonvermittlung voranzubringen. Und wichtig dabei wird dann eben noch das Stromsystem, was dann nochmal einen eigenen Charakter einnimmt oder einen eigenen Platz in diesem Podcast. Hm. Ich habe mir nur aufgeschrieben, um das mal in den Dimensionen zu verdeutlichen, Edison hat in seiner ganzen Lebenszeit allein über 2000 Patente angemeldet.
2000 Patente.
Das ist schon verrückt.
Aber davon war doch bestimmt mehr als die Hälfte Schrott, oder?
Es hat halt aufeinander aufgebaut. Man muss sagen, Edison war in seiner Anfangszeit zwar auch schon erfinderisch tätig, nur er hat sich nicht auf Sachen fokussiert, die sich gut vermarkten lassen. Und das war irgendwann hat er seinen Fehler erkannt und beschlossen, nur noch in Dinge zu investieren, die Verkaufswert generieren.
Ich wollte gerade sagen, profitabel sind.
Und George Westinghouse, klar, die Zahl ist ein bisschen schwächer, aber muss man sich auch mal vor Augen führen. George Westinghouse hat in seinem Leben dann 60 Fabriken eröffnet. Das war schon mal krass.
Der hatte auch damals, ich glaube, 15.000 Mitarbeiter.
50.000 sogar.
50. Ja, in 60 Fabriken. Zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich, Spitzenreiter war.
Der weltgrößte Arbeitgeber, glaube ich.
Ja, also der war wirklich fucking nochmal reich, der Typ.
Und auch Westinghouse war nicht sonderlich faul. Er hat in seinem Leben dann über 360 Einzelpatente angemeldet. Und diese beiden Genies ihrer Zeit, muss man einfach so sagen, sind sich dann leider in die Quere gekommen.
Wobei man sagen muss, dass Edison den Beef angefangen hat.
Ja. Also, wir gehen das einfach mal durch. George Westinghouse hatte eben auch seine Ideen. Und Edison, wie gesagt, 82, New York, wurde erleuchtet. Und damit ging es dann quasi so los. Das Ding war, Edison war einfach ein Verfechter des Gleichstroms. Sprich, niedrigspanniger Strom, der über kurze Transportwege mit einer immer stets gleichen Spannung an den Kunden geliefert wird oder an das Endgerät.
Ja.
So, Westinghouse selbst war ein Verfechter des Wechselstroms. Das ist quasi Strom, der umgepolt wird, der dann eben auch hoch und runter transferiert werden kann mittels Transformatoren. Und der dann tatsächlich für den weltweiten Markt profitabler war. Denn Gleichstrom muss man oder müsste quasi von der Transportierung her sehr aufwendig und sehr kostspielig. Genau,
mit großen, schweren, breiten Kupferleitungen, was extrem teuer ist, beziehungsweise müsste man auch dementsprechend für jede Straße so einen eigenen Stromgenerator, was einfach viel zu teuer wäre. Aber der Vorteil ist halt, dass es relativ sicher ist. Weil halt eben Spannung, sicher, weil die Spannung halt dementsprechend niedrig ist, was aber auch wieder einen weiteren Nachteil hat.
Du kannst es halt nicht über weite Strecken transportieren. Nee,
und du hast nicht genügend Leistung. Das heißt, für uns heute wäre das sowieso nicht denkbar mit dem Gleichstrom. Ja. Gleichstrom.
Wobei heutzutage beides noch in seinen Teilen Anwendung findet.
Ja, aber Gleichstrom mehr in der Industrie.
Es geht halt Hand in Hand nur für die großen Strecken und in den hohen Zahlen brauchst du halt Wechselstrom.
Ja, also in den Städten ist es alles Wechselstrom.
Ja. Das kannst du dann halt wieder runter transformieren auf niedrigere Spannungen. Das heißt, wenn du jetzt, habe ich mir aufgeschrieben, immer was Konstantes brauchst, wie zum Laden von Akkus, Bildschirm, Batterien, da nimmst du Gleichstrom. Aber ja, wenn du irgendwas mit Erhitzungen oder Drehbewegungen machen willst, wie bei Herdplatten etc., da brauchst du ja mehr Power.
Ja.
Da bist du halt auf Gleichstrom angewiesen.
Wechselstrom meinst du?
Wechselstrom, genau. Und das waren dann quasi so die beiden Lager.
Aber er hat der Verfechter von Edison oder sein Erzfeind, der er dann wurde, der hat aber auch den Wechselstrom erfunden, ne? Die Technik. Mich alles täuscht.
Wichtiger Mann, der da so zwischen den beiden Parteien fungiert hat, kennen, glaube ich, auch ein paar, Nikola Tesla, der vom Reichtum her eher mittellos war. Das heißt, er war auf Sponsoren angewiesen oder Investoren. Kleiner Fact am Rande. Edison hat 1860 angefangen, mit der Grundidee eine Glühbirne zu entwickeln. Mittels Gleichstrom. Und er ist halt wirklich hunderte, tausende Male in seinen Versuchen gescheitert. Und sein guter Freund zur damaligen Zeit, Tesla, hat ihn dann eben auch auf diese Idee des Wechselstroms gebracht, womit dann eben die erste funktions- oder massentaugliche Glühbirne entwickelt wurde. Was hat Edison gemacht? Er hat das Patent für sich angemeldet, hat damit Tesla ziemlich verärgert und Tesla ist eben übergewandert und hat als Sponsor oder Geldgeber eben Westinghouse gefunden. Das heißt, viele der Innovationen sowohl von Tesla als auch Westinghouse gehen auch auf das Genie des Nikola Tesla zurück. Nur die großen Gesichter der Company waren halt die beiden.
Das ist ja quasi das dynamische Trio der Elektrizität.
Auf jeden Fall.
Das sind ja so die Genies in dem Bereich. Ich weiß nicht, was hat ein Tesla großartig dann erfunden? Oder wofür war der eigentlich dann bekannt?
Naja, er hat dann später viel mit Westinghouse zusammengearbeitet. Das heißt, er hat die Generatoren mitentwickelt, die Transformatoren, wofür die landesweite Versorgung mitverantwortlich waren.
Ja.
Nur er war halt so der
mehr im Hintergrund.
Der stillere Arbeiter.
Ja, aber der hat schon auch sehr aktiv mitgewirkt.
Was aber nicht Westinghouse Leistung schmälern soll.
Wichtig. Ja, eben. Aber war Tesla nicht dann, war der Amerikaner Tesla?
Tesla ist gebürtig aus nicht Kroatien, sondern so einem Militärstreifen, den es zur damaligen Zeit gab, glaube ich. Der ist dann auf jeden Fall in die USA übergewandert. War auf jeden Fall ein Verfechter des Wechselstroms.
Ja, da hat er, weil es ja auch, es macht ja auch Sinn.
Ich meine, wir wollen jetzt auch nicht das Thema Elektrizität, wir sind uns bewusst, dass dieses Feld, wir kratzen gerade die Oberfläche eines gefrorenen
Sees. Ja, also man kann ja sehr tief in die Materie gehen.
Aber ich habe mir halt gedacht, bevor ich das jetzt zu kompliziert mache und im Zweifel nur Quatsch erzähl.
Aber ein paar Namen wollten wir euch halt mal sagen. Die wichtigen Namen, die wichtigen Gesichter.
Und wir wollten nur so grundlegend erklären, was Gleichstrom und Wechselstrom ist.
Genau, weil das halt nochmal wichtig
ist. Da kannst du halt super tief in die Materie gehen, aber ich habe mir vorher gedacht, wenn das jemand wirklich genau wissen will, dann hat er sich wahrscheinlich schon eine Ausbildung zu dem Thema gesucht oder bei der Uni eingeschrieben und hört sich
das. Ich möchte als kleines Vorwort sagen, wir sind beides Laien. Wir machen das Ganze als Hobby, haben uns natürlich ein bisschen schlau gemacht und ein bisschen recherchiert, aber wir sind keine Experten. Also wenn wir irgendwelchen Bullshit labern, der nicht stimmt, verzeiht uns bitte.
Genau.
Denn wir besaufen uns auch dabei.
Wir sind jetzt nicht mehr angreifbar.
Jetzt können wir alles. Jetzt haben wir quasi diplomatische Immunität.
Wie gesagt, Westinghouse war das Wechselstromlager. Edison eben das Gleichstromlager. Und dann ging quasi ein Wettbieten los.
Wettbieten, ja.
Westinghouse kam mehr oder weniger auf den Markt, hat sich angeschaut, was macht Edison, wie kann man das verbessern, wo sind noch die Fehler. Und wie schon erwähnt, Wechselstrom eignet sich halt viel besser zum Transport wegen, was gerade bei einem Land wie den USA, was ja damals noch dünner besiedelt war, als es heute ist, von Riesenvorteil war. Und Das hatte dann eben zur Folge, dass Edison nach und nach an Boden verloren hat, von den Verkaufszahlen her. Die Generatoren von der Westinghouse Company wurden halt wesentlich besser verkauft. Und Edison hat sich dann mehr oder weniger in die Annahme reingestürzt, wovon er aber auch überzeugt war, dass Wechselstrom einfach gefährlicher ist als sein geliebter Gleichstrom, sage ich mal.
Ja. Er sah sich aber auch ein bisschen als Gott der Elektrizität. Also er war wirklich sehr eingebildet.
Ja.
Zu dem Zeitpunkt hatte er ja auch schon richtiges Vermögen gehabt, ne?
Ja, der war das schon lange dabei. Das heißt,
es hätte ihm ja eigentlich egal sein können. Er hätte sich ja eigentlich darüber freuen können, okay, da hat jemand meine Idee, mein Konzept verbessert.
Verfeinert, ja.
Verfeinert.
Aber nein. Er war da halt auch ein bisschen engstirnig, muss man sagen.
Er war sehr engstirnig.
Aber so ist es ja irgendwie, da hatten wir ja im Podcast auch schon viele mit Steve Jobs etc. Solche Leute sind halt immer sehr...
Genies sind oft...
im Umgang schwieriger.
Genau, also sind sehr von ihren eigenen Zielen und Ideen
überzeugt
oder fast schon besessen.
Und natürlich sind ihre Ideen brillant, aber ihnen fehlt da wahrscheinlich auch ein bisschen der Blick über den Tellerrand hinaus.
Mhm.
Vielleicht. Und genauso war es bei Edison dann eben auch. Sicherlich einer der genialsten Menschen, die wir jemals auf dieser Erde erleben durften.
Ja.
Aber bei Edison hat sich das halt so mehr als persönliche Beleidigung entwickelt, was da alles abgeht. Und dann kam halt so ein bisschen so eine schmutzige Kampagne auf, von wegen Wechselstrom ist halt gefährlicher, weil höhere Spannung, höhere Stromstärken. Und klar, das ging auch damit einher, mit dieser Elektrifizierung Amerikas. Es gab halt erste Todesfälle.
Genau.
Durch Elektrizität.
Aber auch tatsächlich, Edison hat ja dann dementsprechend auch Zeitungen geschmiert oder Leute dafür bezahlt, dass sie quasi Fake-Stories veröffentlichen.
Ja, also es war schon ein schmutziger...
Es war schon...
Rosenkrieg ist der falsche Begriff.
Aber. Ja, es war schon eine Schmutzkampagne gegen ihn. Er wollte den wirklich ruinieren oder seinen Ruf ruinieren.
Ja, und wie der Jan schon gesagt hatte, Westinghouse selber hat Edison eigentlich immer bewundert, weil... Ja, Edisons Erfindungen in den 60ern waren halt schon maßgeblich dafür verantwortlich, dass sich dieser Mann, der eigentlich durch die Eisenbahnentwicklungen schon unheimliches Ansehen hatte und Reichtum hatte, aber er hat sich halt selber auch dafür interessiert, wie kann ich das besser machen, wie kann ich auch die Menschheit in dem Bereich voranbringen.
Genau, wie mein Vorbild. Also an Edisons Stelle hätte ich mich doch gefreut, dass,
ja.
dass eben so ein großer, auch ein Genie, muss man ganz klar sagen.
Ja, ne? Definitiv.
Dass der quasi mich als Vorbild sieht.
Mhm. Aber es hat ihm dann halt eben gestunken, dass er ihn überholt hat von den Zahlen her. Es ist dann irgendwo wieder dieses menschliche Ego. Da finde ich es auch gar nicht mal so schlimm, dass wir uns da am Anfang ein bisschen mit aufhalten, was das für zwei Köpfe halt waren.
Genau.
Dass irgendwie die Menschheit... Hat schon noch ihre Fehler.
Ja, jetzt fragen sich aber viele, was hat denn das Ganze jetzt mit dem elektrischen Stuhl zu tun?
Genau.
Und da kommen wir jetzt hin. Du hast ja schon gesagt, dass es dann einige Todesfälle gab durch diesen Wechselstrom.
Genau. Und was ich noch ganz kurz sagen wollte, wie gesagt, die Leute selbst wussten halt, es war fast was Magisches, haben es einige beschrieben. Für uns ist es ja auch irgendwo noch unerklärlich, wie genau Strom funktioniert, ist halt nicht bei vielen bis ins Detail bekannt. Wie gesagt, wir kratzen auch nur die Oberfläche.
Eben. Und gerade damals wussten es eine Handvoll Leute, wie das wirklich funktioniert.
Es war
funktioniert.
Halt da und dann, okay, da ist jetzt Licht. Aber ich habe keine Ahnung, wie das zustande kommt, aber ist easy. Ich muss nur noch einen Schalter betätigen und nicht mal meine Öllampe anmachen.
Genau. Mehr wollten wir aber auch nicht wissen.
Ja, die damalige wissenschaftliche Annahme war eben, Strom schädigt das Gehirn und das Rückenmark. Was aus heutiger Sicht, da kommen wir diesmal wirklich versprochen, da komme ich noch drauf.
Ich erinnere dich nochmal dran, wenn du es vergisst.
Es bezeugt halt die allgemeine Unwissenheit über Strom. Wenn selbst führende Wissenschaftler oder Ärzte gesagt haben, wir nehmen an, es schädigt Gehirn und Rückenmark. Wird sich später herausstellen, wenn wir den Tod genau mal unter die Lupe nehmen möchten. Es ist ein bisschen anders.
Genau, aber wir sind, genau. So.
Und jetzt die Überleitung, wie gesagt, es gab erste Todesfälle und so war es eben auch im Jahr 1881 in Buffalo, das ist in, lasst mich nicht lügen, Michigan, glaube ich.
Oh.
Oder Bundesstaat New York, irgendwo die Ecke, also nahe Ostküste auf jeden Fall.
Ja.
Der Zahnarzt Alfred Southwick ist abends auf der Straße Und wie gesagt, mit Kraftwerken war damals noch nicht, die Technologie war neu. Du hattest überall so deine Generatoren.
Standen die da einfach so rum oder was?
Nee, die waren schon in Kästen gesichert, aber natürlich nicht mehr die Standards wie heute.
Dass sie umzäunt also, sind und so weiter, gab es ja, dann genau, alles, ne?
Also die konnte halt, also ich stemme wie halt so ein Schrank. Ja. Wenn du ein bisschen rumrödelst, geht das Ding schon irgendwie auf.
Ja, oder wenn du besoffen
mal wahrscheinlich auch stolperst. Nicht 1A isoliert, genau, mit dem Besoffensein. Der Zahnarzt Alfred Southwick ist eben abends auf der Straße unterwegs und beobachtet am anderen Straßenrand, wie ein betrunkener älterer Mann gegen so einen Generator stolpert. Es gibt einen Schlag und er fällt tot zu Boden. So, allererst mal mega schockiert. Man kannte das halt noch nicht so. Und dieser Arzt hat es eben auch an seinen Freundeskreis weitergegeben und einer seiner Freunde war eben ein entfernterer Bekannter des Gouverneurs von New York. So, und in New York war generell schon seit einigen Jahren die Debatte am Laufen. Denn in New York war die gängige Todes- oder Hinrichtungsmethode das Erhängen. So. Erhängen werden wir wahrscheinlich irgendwann auch nochmal genauer bequatschen.
Ich wollte es schon mal ganz kurz erläutern.
Aber kennt ja, glaube ich, jeder, was Erhängen bedeutet.
Ja. Und da möchte ich aber vorweg sagen, weil viele nämlich, hatte ich letztens auch wieder, da wollte mir einer weiß machen, mein Chef, mit dem hatte ich es nämlich, dass beim Erhängen das primäre Ziel ist, dass die Person erstickt. Das ist Bullshit.
Das ist Bullshit, ja.
Denn es ist darauf abgezielt, dir das Genick zu brechen. Ein schneller, Anführungszeichen, schmerzfreier Tod.
Genau.
Gibt es aber zwei Probleme. Das war nämlich sehr, sehr schwierig weiter, einzuschätzen. Denn wenn du jetzt zum Beispiel einen großen Typ hast, so, weil die Dinger sind ja genormt, sage ich mal, von der Höhe her. Mhm. Ne? So, da hast du jetzt einmal einen 2-Meter-Boliden. So.
Oder du, irgendeinen schmächtigen Typen, der
klein
55 ist. Kilo wiegt.
Genau, also bei einem großen, schmächtigen Typen ist das Problem, dass quasi, dass der nicht tief genug fällt und dadurch das Genick nicht bricht. Das heißt, er wird erdrosselt. Dass
die Krafteinwirkung auf den Nacken nicht so groß ist.
Genau, und dementsprechend kann es sein, dass er da 20 Minuten lang baumelt und qualvoll erstickt. So, hast du einen kleinen, schmächtigen Typen, kann es sein, dass er zu schnell wird und in den Kopf abreißt. Was natürlich, denke ich mal, angenehmer ist.
Aber ich glaube andersrum, oder? Wenn er zu leicht ist, bleibt er hängen und wenn zu schwer ist, ist die
Kraft. Ja, gut, es geht halt nach Körpergröße dann auch.
Ja, es ist der Spielraum auf jeden Fall.
Genau.
Man hat immer so einen Spielraum, den man treffen muss.
Genau. Hängen. Also die zwei Fails gab es quasi. Entweder reißt es dir den Kopf ab oder du erstickst langsam.
Genau. Und der Staat New York war auf der Suche nach einer menschenwürdigen und bequem, was sehr makaber ist,
ja, weil ich
eine
sagen.
Bequeme Art zu sterben. Aber so stand es quasi zu Protokoll.
Ja.
Danach hat man gesucht. Ja. Und wie gesagt, dieser Vorfall mit dem Betrunkenen, der gegen den Stromkasten kam und sofort tot zu Boden fiel, hat dann den Gouverneur erreicht. Und so kam es im Jahr 1886 dann dazu, dass der Gouverneur von New York eine Kommission mit der Aufgabe, wieder Zitat, mit der Aufgabe, eine menschliche und bequeme Alternative zum Erhängen zu finden. Ja, ob das so sinnvoll ist, können wir, glaube ich, am Ende noch ein bisschen drüber quatschen, was wir alle davon halten.
Aber die Doku war auf jeden Fall cool. Wir haben beide dieselbe Doku geschaut.
Ja, so eine Doku als Grundlage nehmen wir, glaube ich, für alle Geschichtsthemen ganz gerne. Ja,
weil es ist halt einfach komprimiertes Wissen, wo man sich nebenbei anhören kann dann
auch. Ein erster Überblick und dann liest man sich dann nochmal ein.
Eben.
So arbeiten wir.
Ja, also nennen wir, wie wir hinter den Kulissen arbeiten, ja.
Ja, diese Kommission hat dann verschiedenste Todesarten untersucht. Das war ein dutzende Seiten lang.
70 Seiten waren es.
Irgendwie 70.
60 oder 70 Seiten lang.
Also mehrere Seiten langer Bericht, der dann eine engere Auswahl von 5 Todesarten in Betracht gezogen hat. Ich habe mir jetzt nur 2 aufgeschrieben, die quasi die Endkandidaten wären.
Mhm.
Das war einmal das Erschießen, wo der Gouverneur oder die führenden Persönlichkeiten komplett dagegen waren, weil die Amis lieben doch ihre Waffen. Die können doch nicht. Ist auch schon wieder so stupide von der Aussage her. Die Amerikaner lieben ihre Waffen. Die können doch nicht hier Hinrichtung mit Waffen verbinden.
Nee, es wirft ein schlechtes Bild auf Waffen.
Die Amis müssen ihre Waffen mit Sicherheit verbinden und nicht mit Sterben.
Genau, so. Dann haben sie noch die Guillotine. Die war, Zitat, zu französisch.
Genau.
Man wollte ja nicht die Franzosen nachahmen, man wollte ja was Amerikanisches haben, was für Fortschritt steht.
Und das war dann diese Kernessenz aus dieser Kommission.
Genau.
Wir haben zwar uns jetzt alle Todesarten angeschaut, aber wir sind die Amis. Wir sind die USA, wir reißen gerade die Welt an uns, was dann später ja noch folgen sollte mit den Weltkriegen vor allem.
Genau.
Wir sind gerade auf dem Weg zur Weltmacht. Wir sind besser. Wir finden was Eigenes. Und unser Land steht für Fortschritt. Und was ist aktuell so am Boomen? Elektrizität. Und deswegen hat man sich dazu entschlossen, aus dieser Elektrizität eine Hinrichtungsmethode zu machen, die, wie gesagt, menschlich und bequem sein soll.
Genau, also möglichst schmerzfrei.
So, und deswegen jetzt auch die Vorgeschichte. Wen könnte man da so ansprechen, wer sich auskennt? Natürlich Thomas Alva Edison. Edisons erste Reaktion auf diese Anfrage war:
Leck mich am Arsch, ich mach so eine Scheiße.
Genau, nicht. Edison selbst war der Todesstrafe eigentlich abgeneigt.
Ja.
Und für ihn war Elektrizität ja auch irgendwo, das muss man ihm auch wieder zugutehalten, das war sein Herzensprojekt, sein Leben.
Sollte den Menschen was Gutes tun.
Genau, ja. Nicht was Gutes tun und auf keinen Fall in schlechtes Licht gerückt werden. Aber Edison sah sich dann irgendwann mit der Wirtschaftslage, wie wir erklärt haben, so konfrontiert, dass er am Boden verloren hat gegen Westinghouse. Und ihm dann die Idee gekommen ist, ja, Wechselstrom ist höherspannig oder höhere Spannung, höhere Stromstärken. Vielleicht kann ich diese Art nutzen, um eine Hinrichtungsmethode zu finden und dann zu schauen, oh, schaut mal, ey, Wechselstrom, damit kannst du easy Leute umbringen, das ist fucking gefährlich. Kauf lieber mal mein Zeug.
Einfach nur ein Propaganda-Move.
Kauf mein
Merch. Der Westinghouse da drüben, der auf der anderen Straßenseite, da ist gefährlich, der bringt Menschen um. Wechselstrom tötet Menschen. Ist gefährlich. Das ist einfach nur ein PR-Gag. Oder beziehungsweise war das einfach nur ein Propagandamove.
Ja, ein PR.
Das ist ein Rufmord, wollte er betreiben damit. Mhm. Er wollte quasi ihn damit ausschalten. Er wollte ja sogar den elektrischen Stuhl ein Westinghouse nennen.
Ja, ja. Wobei das nicht seine Idee war, sondern die Ingenieure, die ihn dann entwickelt haben.
Das wäre halt so makaber.
Ich finde es irgendwie halt wieder krass, dass eine so große Persönlichkeit doch so verzweifelt ist.
Ja.
Es war ja einfach ein Verzweiflungsmove.
Er hat seine eigenen
Prinzipien über den Haufen geworfen, einfach nur, um sein System
durchzusetzen. Obwohl er war ja kein Idiot.
Nee, das absolut nicht.
Ich meine, ich glaube schon, dass er sich bewusst war, dass Wechselstrom die Zukunft ist. Aber er wollte, glaube ich, das nicht sehen.
Ja, ich glaube auch, wie du sagst, er wollte es nicht sehen. Ich glaube, vielleicht war er sich im Unterbewusstsein sicher, okay, Wechselstrom hat seine Vorteile. Aber ich glaube, wer über 20 Jahre mit dem Gleichstrom zusammenarbeitet, mit dem Gleichstrom forscht.
Und entdeckt hat dann auch.
Es wird schon von einigen Quellen ausgegangen, Edison hatte wirklich so eine innere Angst oder Vorsicht vor diesem Wechselstrom.
Ja, was zu Recht war. Ich meine, es war gefährlich.
Du konntest es ja nicht patentieren, es ist ein Naturphänomen. Er hätte es ja auch selber für sich beanspruchen können. Wie gesagt, Tesla hat ihn ja dazu geraten, mit der Glühbirne auch.
Mhm.
Aber in seinem Denken war irgendwie so Gleichstrom die alte Liebe, die man nicht verlässt.
Genau, die hat
vielleicht
fehlende
Weiterentwicklung. Und ja, diese Schmutzwerbekampagne hat dann quasi die Sache ins Laufen gebracht. Edison hat gesagt, okay, könnt mir da was vorstellen, und er hat der Kommission dann mitgeteilt, sie werden sich jetzt eine Methode mit Wechselstrom anschauen und mal gucken, was damit so machbar ist. Und die Kommission war damit natürlich auch sehr zufrieden, weil das größte Genie in dem Gebiet arbeitet jetzt für uns. So, da ist man ja auf der sicheren Seite gewesen, mehr oder weniger.
Ja, man wendet sich alle mit Elektrizität auskennen an Edison.
Wie haben die dann angefangen? Gerade am Anfang, du kannst natürlich nicht mit Menschen anfangen. Das wäre ja unmenschlich. Das wäre
unmenschlich, ja.
Aber die guten alten Tiere sind ja noch da.
Nein, alle heißt, Tierschützer da draußen, vorweg. Tierversuche sind echt scheiße. Mhm. Auch wenn die irgendwelche Schminkprodukte an Tieren testen.
Ich bin mir gerade der Gesetzeslage nicht sicher. Ich glaube, in Deutschland ist noch bedingt erlaubt, aber das ist jetzt nur aus meinem Kopf.
Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir auch nicht sicher, aber ich glaube, für Kosmetik darfst du es nicht verwenden. Ich glaube wirklich dann nur für
Medikamente
bin ich mir aber auch nicht hundertprozentig sicher.
Sind wir nicht drin, leider.
Genau, aber Tierversuche an sich sind scheiße.
Ja.
War besser als Menschenversuche, oder?
Ja, das ist halt die Kontroverse.
Du musst es ja irgendwie testen.
Ja, das ist schon wieder so ein eigenes Thema, ne?
Na, ist es moralisch verwerflich?
Halt so die Aussage, ja, sind Tiere besser als Menschen? Kommt halt wieder auch so die Sache auf, muss man noch Sachen testen, die so gefährlich für Menschen sind? Mhm. Weiß man eben nicht.
Medikamente, gut. Schwierig ist halt, ich meine, bei Medikamenten ist das Ding, du musst die halt irgendwie testen. Du musst ja wissen, was haben die für Nebenwirkungen. Mhm. Eine Theorie haben nur die und die Nebenwirkungen, aber wie wirken die sich wirklich auf den Menschen, auf den Konsumenten aus?
Da gibt's halt Wege. Aber weiter in das Thema reinquatschen, ist, glaube ich, jetzt fehl am Platz.
Ich wollte nur ganz kurz sagen,
es gibt ja auch Wege, dass sich Menschen bereit dafür erklären, das zu testen. Für ein entsprechendes Entgelt gibt's ja auch. Aber das Thema selber ist ja sehr komplex und sehr heikel.
Zum elektrischen Studi war noch nicht so weit, dass sich da jetzt freiwillig Menschen gemeldet haben. So,
oder ja, sowas überhaupt in Betracht gezogen.
Genau, für $100 machen wir das mal. Wobei andere Länder, ich glaube China zum Beispiel, die machen auch tatsächlich Experimente dann eben mit Häftlingen.
Ja.
Also die zum Tode verurteilt werden, machen ja auch diverse Experimente dann.
Viel hinter verschlossenen Türen halt. Ne?
Genau. Also das ist schon echt makaber. Die tun ja zum Beispiel auch Organhandel. Ich möchte es mal kurz anreißen.
Okay.
Organhandel in China. Das muss jetzt mal kurz raus, weil es zum Thema passt. Organhandel in China. Da hat auch mal ein chinesischer Arzt ausgepackt, der auch dann später in die Staaten dann gezogen ist. Der hat auch erzählt, dass die zum Beispiel Obdachlose oder eben andere Leute, irgendwelche, die halt niemand vermissen würde, die keine Familie haben und so weiter, dass die mehr oder weniger entführt worden sind und dann haben die Organe entwendet bei denen und haben die dann dementsprechend weiterverkauft. Weil nämlich seltsamerweise China, da hat auch mal ein US-Arzt das mal analysiert, die haben so einen fucking Boom von Organen, da hat er gemeint, da müsste er jeden Tag so viele Organspender sein oder Leute sterben, das kann gar nicht funktionieren. Und zum anderen wartest du da im Durchschnitt extrem kurze Wartezeiten, bis du ein passendes Organ hast. Was normalerweise bei anderen Ländern, Deutschland, USA, dauert normal Wochen, wenn du Pech hast, Monate. Mhm. Bei denen geht es halt deutlich schneller. Da gab es auch mal eine Situation, da war irgendein reicher Chinese, der hat auf ein Organ gewartet, haben die Liste durch, okay, kein passendes Organ. Eine Woche oder ein paar Tage später hat er das perfekt passende Organ dann gehabt.
Ja.
Ist halt ein bisschen komisch. Also die Zahlen da drüben, gut, sind ein bisschen unter Verschluss. Gibt es immer diverse Whistleblower, die da ein bisschen ausplaudern. Aber es ist halt schon irgendwie sehr krank.
Was da abgeht, ja.
Was da abgeht, da ist halt ein Menschenleben nichts wert. Da hast du wirklich, wenn du da drüben irgendwie Leute kennst oder viel Geld hast, dann bist du ein König, ein Gott da drüben. Ich meine, die untere Schicht hat da drüben, ist ja scheißegal. Das ist halt das Traurige, dass da drüben Menschenleben im Prinzip nichts wert ist. Und in Anführungszeichen mit Geld aufgewogen wird, die Organe, wenn man so sieht.
Naja, die selber sehen ja nichts von dem Geld, nehme ich mal.
Nee, die nicht, aber die anderen, die rechnen dann quasi, okay, der ist so und so viel wert, der ist so und so viel wert, da können wir die Leber nehmen, da die Nieren. Hm. Dann haben die schon Dollarzeichen in den Augen. Das ist schon echt.
Das ist schon traurig, was heutzutage noch so
ist. Traurig, passiert. Echt. Aber jetzt zurück zum Thema.
Ja, eben, Tierversuche finden wir beide scheiße.
Genau, Tierversuche sind
und
scheiße.
Das Thema ist sehr kontrovers. Nee, aber mein Denken ist halt ganz einfach gesagt, Tiere können da auch nichts für und haben damit auch nichts am Hut. Deswegen schaut euch doch einfach mal an, wie man es anders lösen kann. Aber es ist sehr komplex. So einfach lösen lässt sich's nicht.
Nee, uns wäre es ja schon gelöst worden.
Deswegen zurück. Hier ist es ja nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Hier ist ja der Testgegenstand nicht irgendein Medikament oder Schönheitsprodukt, sondern wir suchen gerade eine Art, jemanden umzubringen.
Ein Hinrichtungsinstrument.
Das Leben eines Lebewesens zu beenden.
Genau.
So. Und die Edison Company, deren Namen ich leider nicht notiert hat, aber die Ingenieure von Edison, die beauftragt wurden, haben dann angefangen, Tierversuche zu starten. Man hat angefangen mit Katzen und Hunden, also eher kleineren Tieren. Und das war schon so grauenvoll. Also gerade die Doku, wo wir angeschaut haben, das ist so auch noch so Mitschnitte. Die Fehlerquote war halt gerade am Anfang noch enorm hoch. Es wurde auch gesagt, man hat nach einigen Wochen festgestellt, dass Katzen von ihrem Körperbau her und von ihrer Behaarung her nicht dafür geeignet sind für die Versuche. Also die sind fast nie direkt draufgegangen, weil die den Strom zu gut abgeleitet haben.
No.
Mit Hunden hat es dann besser funktioniert. Was ich noch so ironisch fand, die Kompanie von Edison hat Tierschutzvereine angefragt.
Das ist ja das Kranke, wahrscheinlich nur zum...
Ja. Also so vom Denken, ich weiß nicht, was man da gedacht hat. So, ey, ihr habt doch eh kaum Geld, ihr lebt von Spenden, ihr müsst sie durchfüttern, die armen Tiere kommen.
Wir geben denen ein gutes Zuhause.
Ja.
So nach dem Motto. Und dann denken halt die Leute so, wow, die Edison Company, da kommt jede Woche ein Mitarbeiter und nimmt ein paar Hunde mit, um sich um die zu kümmern.
Ja, so dumm waren die Leute halt zum Glück nicht. Die Tierschutzvereine haben reihenweise abgelehnt, aber man war halt gerissen. Man hat den Kindern auf der Straße dann 25 Pence, was enorm viel Geld war eigentlich für die damalige Zeit. Ja. Gerade für ein Kind hast du 25 Pence angeboten für deren Hund oder in den Anfangszeiten eben noch Katzen. Und dadurch hast du dir deine Tiere zusammengeholt. Also irgendwo schon verrückt.
Ja, auf jeden Fall. Aber die haben es dann mit der Zeit mehr oder weniger tauglich gebracht für den ersten Versuch, sage ich mal, Menschen. Die waren da dann irgendwann der Ansicht, okay, wir haben es jetzt, glaube ich, raus.
Man hat, wie gesagt, am Anfang ging das alles noch grandios schief.
Genau.
Man hat halt Erkenntnisse gesammelt. Es wäre interessant zu wissen, wie viele Tiere tatsächliche Opfer dafür lassen mussten, aber
das weiß man leider nicht.
Ich glaube,
nicht.
Das wurde auch gar nicht so dokumentiert.
Nee, ich glaube, das wurde generell auch nicht dokumentiert, weil es sich halt nicht gut macht.
Du hast wahrscheinlich nur über Versuche berichtet, die dann Fortschritte gebracht haben. Wir haben heute Versuchsobjekt X96 gehabt.
Genau, aber warum solltest du die Fehlschläge so groß präsentieren?
Außer du lernst halt nochmal was draus.
Ja.
Aber, wie gesagt, man hat seine Fortschritte gemacht und später ist man zu größeren Tieren übergegangen. Wie gesagt, domestizierte Tiere hat man sich angeschaut, heißt, was wird größer? Man hat mit Schweinen weitergemacht als Übergangsphase und dann später mit Kühen und sogar Pferden. Weil, ich weiß gar nicht, wie viel wiegt so ein Pferd?
Warte, ich google du, mal ja, kurz.
Schau mal schnell nach in der Zeit. Weil diese Wirkung auf, oder diese, man hat natürlich dieser Kommission dann immer Berichte vorgelegt. Die wollten ja auch auf der sicheren Seite sein. Es war ja sehr risikoreich, wenn die dann ankommen und sagen, ja, wir haben eine neue Hinrichtungsmethode und die schlägt grandios fehl. Deswegen hat man damit weitergemacht, wenn unsere Methode ein Lebewesen so schwer wie ein Pferd, Jan hat es, glaube ich, jetzt.
Genau. Also, da gibt es auch wieder verschiedene. Das schwankt halt ziemlich krass. Also, es fängt halt an bei 380 bis knapp einer Tonne. Also, ein Friese wiegt etwa 600 Kilo.
Ja, nehmen wir mal so 500, 600 als
Mittel. Genau, also knapp eine halbe Tonne.
Das wiegt halt kein Mensch, gerade zur damaligen Zeit.
Genau, ich meine, da gab es ja auch Mc's und Burger King noch nicht. Das heißt, genau. da war halt kein Mensch so fett.
Und wenn unsere Methode ein derart großes und schweres Lebewesen töten kann, dann schaffst du es bei einem Menschen mit links. Und so war es dann eben im Juni 1888, also nach knapp 2 Jahren Forschung von Tierversuchen, was schon echt krass ist.
Deiner Fun Fact, Jack the Ripper da gewütet im Herbst.
die aufmerksamen Hörer wissen es.
Genau.
Im Juni 88 wurde dann eine Methode mit Wechselstrom von der Kommission als modern akzeptiert und durchgewunken. So. Edisons Ingenieure wollten eben noch ein bisschen Planungssicherheit haben, dass das auch wirklich alles perfekt abläuft und haben angegeben, bis 1889, also bis nächstes Jahr, die Hinrichtung, vollends im Griff zu haben. Sehen wir dann auch gleich noch. So, und was war dann die Folge? Zum 1. Januar 89 wurde dann Strom als Hinrichtungsmethode in New York zugelassen. Und die Ingenieure selbst, daher kommt es eben mit dem elektrischen Stuhl, sie haben als Fixierungsmethode des Opfers oder des Hinzurichtenden quasi einen Stuhl empfohlen. Also es lag nur an diesem. Hätte auch sein können, dass wir es heute als elektrische Liege oder elektrisches Kreuz, was ja nochmal krasser wäre.
Boah, das wäre ja super makaber, wenn du da wie Jesus fucking nochmal hängst.
Also der Stuhl ist tatsächlich nur für die Fixierung. Jo. Der hat keinen wirklichen Sinn. Den beschreibe ich dann gerne, aber auch gleich noch. War auf jeden Fall ein Holzstuhl, logischerweise. Das
ja, durfte nicht leiten.
Und dann kommen wir eigentlich schon zum allerersten Fall.
Genau. Also das war jetzt quasi schon mal die Entstehungsgeschichte zu den Erfindern. Und da sieht man auch, dass der Ursprung vom elektrischen Stuhl nicht vom Staat aus ging, sondern tatsächlich ein Wettstreit zwischen zwei Konkurrenten.
Ja.
Also es war wirklich ein Produkt aus Geldgier. Oder aus
Ruhm. Sonst wäre das nicht durchgekommen.
Genau. Und wär, und's,
auch ein bisschen aus Verzweiflung.
Genau.
Sofern man es Verzweiflung nennen kann.
Also es hat
Zugzwang
auf den Markt, ja. Und hat quasi ein Genie, das bewundert wurde von vielen, dazu gebracht, dieses schreckliche Instrument quasi
entwickeln zu lassen.
Was echt schade ist und was ihn auch ein paar Sympathiepunkte gekostet hat. Und ja, ich hab mir noch ein Beispiel angeschaut, was mich persönlich jetzt hat, sehr schockiert hat.
Ein Fallbeispiel dann?
Genau.
Ja, aber also, oder wollen wir dann mit dem ersten weitermachen?
Achso, nee, genau, wir machen so, du sagst den ersten erst, also den ersten erstmal, ja, den ersten Fall, genau.
Wie gesagt, zum Jahr 89 wurde es dann in New York Strom als Hinrichtungsmethode legitimiert, zugelassen. Und da hatten wir es ja auch schon mal angerissen, die Ingenieure von Edison selbst haben ihnen darauf hingeraten, doch die Apparatur selbst, nicht Electric Chair, wie es dann, oder Old Sparky, wie es dann schemenhaft in den Staaten später benannt worden ist, sondern einfach Westinghouse zu nennen. Nochmal als so,
ja, so
in your face.
Genau, so ein Nierenpunch, ja. Schön in die Seite.
Und die Kompanie von Edison hat sich tatsächlich auch darum bemüht, für diese Hinrichtung dann Generatoren von der Firma Westinghouse einzusetzen. Es gab zwar auch andere Hersteller von Generatoren, die Edison Company hätte auch selbst einen selber herstellen können.
Was am naheliegendsten ist.
Aber eigentlich. Nee, wir wollen, dass dieses Firmenlogo da drauf ist für die Presse später.
Ja, dann schön auf dem Pressefoto. Schon echt ein hinterfotziger Move eigentlich.
Ja.
Also das war nicht unbedingt Edisons Glanzstunde, ja.
Und so kam es dann eben zum ersten Verurteilten namens William Kemmler, der seine Freundin umgebracht hatte.
Ja.
In einem Streit mit einer Axt, der dann sein Hinrichtungsurteil zum 6. August 89 erhalten hat. So, und da ging es dann auch schon los. Dann hat Westinghouse auch angefangen, Einfluss zu nehmen in diese ganze Geschichte. Der hat sich das nicht mehr gefallen lassen und hat gesagt, okay, der kriegt jetzt noch seinen Prozess. Weil dann eben im Raum stand, ja, du wirst der Erste, der auf dem Stuhl hingerichtet wird. Und dann hat sich Westinghouse eingeschaltet, hat 100.000 US-Dollar in die Hand genommen.
Was damals ein Vermögen war.
Unheimliches Vermögen. Und hat gemeint, okay, mach dem den Prozess, aber ich stelle ihm die Anwälte. Und das waren dann halt dementsprechend auch die besten, die du so finden konntest in den USA.
Ja.
Und das war ein unglaublich großer Prozess. Für einen Mann, der eigentlich nur so ein, ja,
ein Niemand.
Affektmörder war.
Ja, das war ein
Niemand. Der auch seine Tat später bereut hat, der halt auch Alkoholiker war und in seiner Rage halt seine Freundin erschlagen hat. Das war jetzt nicht irgendeiner, der populär war.
So hat es kein Jack the Ripper oder was?
Mord war halt damals nicht das, was super selten passiert ist.
Ja.
Sowas ging da halt schon
ab. Warum hat er auch gestanden?
Ja, und er hat es auch bereut.
Ja.
Das schmälert natürlich die Tat nicht, aber dieser Mann war auf einmal super populär.
Ja.
Über die Landesgrenzen hinaus quasi, über die Staatengrenzen hinaus. Und ja, er ging durch alle Instanzen, bis vor das alleroberste Gericht der USA. Und man hat dann eben auch Edison selbst als nicht Zeugen, wie nennt man das, als... Er musste eine Aussage machen, Edison, was er denn dazu alles denkt.
Mhm.
Und bei dieser Aussage kam eben auch raus, Edison selbst hat kein genaueres Bild, was Strom im menschlichen Körper anrichtet.
Ja, es wusste schlicht und ergreifend niemand.
Es wusste niemand genau. Aber was ihm dann zugute gekommen ist, er galt halt nach wie vor als das Genie der Elektrizität. Und Edison hat dann eben glaubhaft auch eingestanden, ja, ich weiß nicht, was genau im Körper dann vor sich geht, aber ich, Edison, der euch das alles gebracht hat, ich bin davon überzeugt, dass Wechselstrom eine zuverlässige Art der Tötung ist. Und da ihm halt niemand widersprechen konnte so wirklich,
ja,
hat er den Prozess gewonnen. Was schon wieder fucking diskutabel ist.
Ja, aber überleg mal, du bist der einzigste Mensch, also du bist auf dem Gebiet der führende Spezialist und die anderen haben einfach absolut gar keinen Plan davon, dann kannst du denen erzählen, was du willst. Die können, die wissen es ja nicht besser.
Ja, ich finde es aber schon so eine kleine,
schon eine billige
Unverschämtheit
eben. Schon eine billige Hintertür, wo er sich eingebaut hat.
So, nach ja, dem, auch von der Rechtslage her so. Ja, okay, der Typ erzählt uns jetzt, er ist davon überzeugt. Klar, das ist ein angesehener Mann. Aber warum hängt man den nicht einfach nochmal und wartet nochmal drauf?
Genau.
Bis die Technologie fortgeschritten ist. Aber da ist halt auch wieder die Zwickmühle. Muss ich mir selber wieder ein bisschen widersprechen. Wenn eine Edison Company dir sagt, das ist die Methode, die tötet zuverlässig, wen willst du da noch heranziehen?
Genau, ein Arzt?
Ja.
Eben, es wusste kein.
Niemand. Wie ganz am Anfang, man ging davon aus, Strom schädigt irgendwie das Gehirn und das Rückenmark und dadurch stirbst du.
Genau, und die waren ja auch der Meinung, man stirbt relativ schnell und schmerzfrei.
Genau, das war ja diese Annahme von dem Vorfall. Leute kommen gegen Stromleitungen, Stromkästen, kriegen einen Schlag und sterben.
Ja.
Schnell, sofort.
Was nur bedingt stimmt, also wenn du vom Strom, also der Typ ist schnell gestorben. Ja. Was beim elektrischen Stuhl aber eine ganz andere Sache ist. Da laufen ja ganz andere Volt-Zahlen durch.
Und, ja, komm, ja, dann.
Und der hat ja auch dann, der wurde dementsprechend verurteilt worden ist oder vor Gericht war.
William Kemmler, genau.
Genau, der Herr Kemmler, der hat ja dann dementsprechend dann auch sich überreden lassen, diese neue Tötungsart auszuprobieren.
Er hat es dann auch angenommen.
Genau.
Ja, ich glaube, jetzt ist ein ganz guter Punkt, wie tötet der elektrische Stuhl, oder?
Genau.
Bevor wir den ersten Fall dann erläutern. Ja, es ist wohl auch gerade bei uns an der Zeit, Pause einzuläuten.
Genau.
Und dann schauen wir uns erstmal grundlegend an, wie tötet das Ding?
Ich habe vorher noch ein Beispiel tatsächlich, ein prominentes Beispiel.
Also vor der ersten Exekution?
Nee, also wir schauen uns gleich noch die erste Exekution an. Wie die genau tötet der elektrische Stuhl, da gehen wir später nochmal drauf ein, oder?
Naja, jetzt wäre der passende Zeitpunkt mit den ganzen Stromwerten. Aber
stimmt, okay, was auch, wir machen einen Smooth.
Erstmal eine Pause.
Genau, in der Pause überlegen wir uns dann, wie wir es sinnvoll verpacken. In dem Sinne, hol ich noch was zu trinken, macht's euch gemütlich. Wenn ihr fahrt, fahrt weiter.
Fahrt einfach weiter.
Wenn
die Cops am Rand stehen, fahrt einfach weiter.
Fahrt einfach weiter. Don't give a fuck.
So wie Edison.
Und ich finde meinen Mauscursor nicht. Jetzt habe ich. Also bis gleich. So, da sind wir wieder zurück aus der Pause. Es geht jetzt feuchtfröhlich weiter. Wir waren jetzt bei dem ersten Objekt, beziehungsweise bei dem ersten wirklichen Testlauf.
Das erste Opfer des elektrischen Stuhls, ja. Wie gesagt, William Kemmler hieß der Mann. Verurteilt für die Ermordung seiner Freundin. Ja, Riesenprozess gehabt, also sehr populären Prozess, vor die oberste Instanz gegangen, eben mit dieser Unterstützung durch Westinghouse. Und plopp. Der große Knall war dann, es ist trotzdem durchgekommen, auch wenn Edison selbst die Hinrichtungsweise nicht bis ins Detail beschreiben konnte. Aber man hatte keine Gegenargumentation und man hat ihm da ein Stück weit vertraut.
Ja.
Und so kam es dann eben am 6. August 89 zur ersten Hinrichtung durch einen elektrischen Stuhl an einem Menschen. Ja. Und entsprechend seines Prozesses hat auch diese Hinrichtung sehr viel Aufmerksamkeit genossen. Ich habe irgendwie noch im Kopf von der Doku, dass mehrere hunderte Leute sich davor versammelt hatten. Du hast sogar extra eine Telegrafenstation eingerichtet, damit du die Presse schnell informieren konntest, wie denn alles vonstatten ging.
Ja, so sehr medial aufgezogen.
Ich kann es auch ein Stück weit verstehen, weil wahrscheinlich die anderen Staaten abseits von New York auch schon so ein bisschen geguckt haben, wie das denn so abläuft. Vielleicht ist das ja mega geil und wir übernehmen das auch.
Es war ja weltweit eigentlich aufsehenerregend.
Mhm. Ist halt was komplett Neues. Und die USA haben es ja auch als Fortschritt angeprangert oder angestrebt.
Mhm.
So. Und wie schon angerissen, William Kemmler war einer, der hat seine Tat danach auf jeden Fall bereut. Hat sich in seiner Gefängniszeit während des Prozesses auch maßgeblich verändert. Mhm. Wie gesagt, alkoholabhängiger. Der dann im Knast natürlich nichts mehr bekommen hat und sich komplett vom Wesen her gewandelt hat, viel ruhiger geworden ist, viel klarer im Kopf. Soweit ich mich erinnern kann, auch schreiben und lesen sich selbst beigebracht hat sogar.
Genau, das konnte er vorher noch nicht.
Und bei ihm war der entscheidende Punkt auch, er hat das für sich selbst akzeptiert. Vermutlich auch in der gutgläubigen Annahme, wenn da so einer wie Edison oder so große Köpfe darüber auch diskutieren, dann wird es schon sicher sein. Ich meine, der war jetzt einer wie wir quasi, die sich damit nicht sonderlich auskennen, aber wenn du das dann von den höchsten Kreisen hörst, wenn ein Edison sagt, er ist davon zu 100% überzeugt, dass das eine angenehme Art ist zu sterben, dann vertraue ich dem ein Stück weit. Und deswegen war der da auch sehr kooperativ.
Ich meine, er hat ja auch das Urteil quasi akzeptiert.
Genau.
Er hat eingesehen, okay, ich verdiene die Todesstrafe.
Ich habe einen fundamental großen Fehler gemacht in meinem Leben.
Genau.
Würde ich gerne rückgängig machen, aber können wir alle nicht.
Genau, deswegen, der war mit sich im Reinen und mit dem Urteil.
Ja. Und ja, die Hinrichtung fand in der frühesten Morgenstunde statt, ich glaube kurz vor 6 Uhr Ortszeit. Die Stimmung im Raum wurde eben so beschrieben, dass alle angespannt waren, außer Kemmler selbst tatsächlich.
Ja.
Der sogar noch die Wärter darauf hingewiesen hat, doch auch darauf zu achten, die Griffe am elektrischen Stuhl festzuziehen. Ja, wo wir gerade ein bisschen anreißen müssen, wie lief das denn ab mit dem elektrischen Stuhl? Also er hatte dann eine Stuhlvorrichtung aus Holz mit einer sehr hohen Rückenlehne. Also ja, schlechter Vergleich vielleicht, aber wie ein bisschen bei einem Thron, dass die Rückenlehne auf jeden Fall über den Kopf geht, des Sitzenden. Und ja, man wurde dann quasi mit Lederriemen an diesem Stuhl fixiert. Und hat quasi eine Elektrode auf seinem Kopf fixiert bekommen. Dabei wurde eben auch ein Schwamm benutzt. Jetzt gehen wir schon ein bisschen in die...
Wurde aber da noch nicht.
Da noch nicht?
Okay. Nee, so wurde das später dann gemacht.
Dann wurde das später eingeführt. Auf jeden Fall, die Elektrode wurde am Kopf befestigt. Jetzt reißen wir eben schon die Art ein bisschen an, aber ist gerade einfach passend, damit man sich ja auch ein Bild machen kann.
Genau.
Der Kopf wurde vorher auf jeden Fall kahl rasiert, damit er besser leitet, weil Haare sind halt immer ein Störfaktor. Das hat man eben bei den Katzen dann auch gemerkt mit der Behaarung, dass das nicht förderlich ist für Strumpfluss.
Es brennt halt auch leichter.
Und eine Elektrode wurde eben am Unterschenkel, also bevorzugt an der Wade, angebracht. Und ja, man wurde an diesen Stuhl festgezurrt. Was dann später eingeführt wurde, war eben noch eine Ledermaske, die bis zur Nase hochging, oder
eine Kapuze.
Eine schwarze Kapuze.
Genau. Und eben dann auch einen Naturschwamm getränkt in einer Kochsalzlösung.
Genau.
Weil es halt auch ein guter Leiter ist.
Genau, damit das den Stromfluss quasi fördert.
Weil der Mensch an sich ja relativ beschissen leitet.
So, und so wurde der gute Herr Kemmler da eben festgeschnallt. Der Strom wurde dann angestellt für eine ausgerechnete Zeit von den Ingenieuren. Die habe ich leider ja gerade nicht. Spätere Praxis, so um die 30 Sekunden. Ich glaube, bei Kemmler waren es sogar 70, also über eine Minute. Und dann wurde der Strom abgestellt. Und die Wärter dachten zunächst, das hat alles perfekt funktioniert.
Ja.
Bis einer von den, ich glaube, 27 Zeugen waren da, die hauptsächlich aus Ärzten und
Wissenschaftlern
Presse bestanden. Einem ist dann aufgefallen, die Brust bewegt sich noch, der Typ atmet noch. Und dann wurde es ein bisschen hektisch. Auf einmal hieß es wieder schnell Strom an. Fakt, Kemmler hat diese erste Welle, die nicht geplant war, hat er überlebt. In irgendeiner Form. Er hat sich eben auch erbrochen.
Auch eingenässt und eingekotet.
Und seine Nase hat auch sehr stark geblutet. Weswegen der Strom eben nochmal für, ich glaube, auch wieder über eine Minute oder so angeschaltet wurde. Und daraufhin war er dann eben tot. Was auch das Problem war, man wollte eine Obduktion dann auch an ihm vollziehen. Der Körper war noch so heiß, man hat ihn erstmal gar nicht von dem Stuhl runtergekommen.
Ja, vor allem, was wir noch erwähnen müssen, er hat ja dann auch das, hatte nicht sogar das Brennen dann noch angefangen?
Ja, der Typ ist halt verschmort, das muss man sich auch mal vorstellen. Ich glaube, jeder kennt so diesen wirklich ekelhaften Geruch von verbranntem Fleisch oder etwas Ähnlichem. Was man da ja eben auch noch reinrechnen muss. Das Blut, der Urin, der Kot, alles, was da mit drin ist, nimmt durch diesen enorm hohen Stromfluss auch eine enorme Hitze an. Man wird quasi gebraten.
Ja, und die waren ja nur wenige Meter weit entfernt. War halt für alle erschreckend und schockierend und vielleicht auch traumatisierend. Vor allem, weil die Wärter, das Problem ist halt auch, du musst halt von der Stromintensität her kalkulieren, okay, wenn ich zu wenig Strom mache, überlebt das.
Ja.
Bei zu viel Strom fängt das Brennen an. Dann möchte ich ein möglichst,
angenehmen Tod. Es sollte ja eine angenehme und menschliche Art der Hinrichtung
sein. Genau, ohne Verstümmelung.
Genau, das war noch der Knackpunkt.
So, aber da sie halt gemerkt haben, okay, wir haben zu wenig Saft, der hat es überlebt, haben sie ein bisschen mehr Power gemacht und es war eben dann zu viel.
Und es muss eben ein unheimlicher Gestank gewesen sein. Teilweise sind die Zeugen auch rausgerannt, haben sich übergeben, sind teilweise ohnmächtig geworden, umgekippt. Und wie gesagt, man hat den minutenlang nicht von diesem Stuhl runterbekommen, weil der einfach viel zu heiß war, der Körper.
Ja.
Und ja, nach mehreren Stunden kam dann eben eine Obduktion von 4 Ärzten, die festgestellt haben, das Gehirn war, oder der Kopf war völlig verbrannt, also die Haut außen und alles, aber das Gehirn selbst wurde nicht sonderlich groß beschädigt. Genau. Was ja schon mal die erste Erkenntnis gebracht hat. Wie gesagt, man ging damals davon aus, es schädigt vor allem Gehirn und Rückenmark. Wir liegen irgendwo falsch in unserer Annahme.
Ja. Haben dann auch dementsprechend dann das Gehirn gefädelt und eben als Trophäe mitgenommen.
Jeder hat mal was mitgenommen oder auch zur weiteren Untersuchung.
Wahrscheinlich hängt es bei denen im Wohnzimmer oder so über den Kamin. So als Trophäe.
Mit einem Nagel festgemacht.
Mit einem.
Nee, und was mir dazu halt eingefallen ist, so elektrische Dialyse dient ja auch der Aufteilung von Stoffen. Also ich kann es mir beim menschlichen Körper ganz gut so vorstellen, dass du quasi durch die Elektrizität das Blut, was ja aus was der Mensch hauptsächlich besteht, das Wasser rausgesondert hast und die anderen Teile dann noch hattest. Und deswegen kam dieser Körper mehr oder weniger gallertartig und wässrig rüber. So wurde er ja beschrieben.
Ja, genau. Wässrig.
Ja, dass das Wasser sich halt abgesondert hat. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Und ja, das Ende vom Lied war dann mehr oder weniger, ja, er war tot. Aber nach Plan ist es auf gar keinen Fall verlaufen. Es war ja nicht geplant, dass der ganze Raum danach stinkt, dass du den nicht vom Stuhl runterbekommst. Dass sich Leute übergeben und umkippen. Wäre ja nicht sonderlich förderlich, wenn es einen Wärter macht, der auch für die Hinrichtung verantwortlich ist. Wenn da einer umkippt, haben die ein Problem.
Nee. Wobei das ja für niemanden da Spaß macht.
Ja, das ist natürlich klar.
Für die Wärter nicht, für den Gefängnisdirektor nicht.
Aber der Punkt ist ja, es muss ja auch durchführbar sein.
Ja.
Und wenn da jetzt einer am Schalter steht und es riecht und umkippt und der Strom fließt weiter und weiter, das ist
ja nicht so geil.
Ist ein Problem.
Da möchte man ja auch nicht dann da 10 Minuten stehen und den beim qualvollen Sterben zuschauen. Mhm.
Deswegen hat man es auch später so gemacht, dass derjenige, der für den Strom verantwortlich ist, in einer separaten Kammer saß und nur noch mit einem Gitter verbunden war, damit der das selber nicht mehr sehen muss und zu einer sehr großen Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr riechen muss, weil er halt räumlich doch noch davon entfernt ist. Ja, es sollte so perfekt laufen, aber es war es gar nicht.
Genau das Gegenteil ist der Fall gewesen.
Und ja, die Presse hat sich natürlich darüber zerrissen. Wie gesagt, das mediale Interesse war enorm. Edison selbst hat diese Art und Weise, wie das vonstatten ging, auf die Wärter erstmal zurückgeführt, dass die Fehler gemacht haben beim Anbringen der Elektroden etc. Und er hat dann auch einige weitere Vorschläge noch gebracht, unter anderem, dass du denen so eine Art Handschellen anlegst, also Eisendrähte um die Hände flechtest, um den Stromfluss zu verbessern. Und dass du auch mit Wasser arbeiten solltest, vermehrst, um den Stromfluss zu verbessern. Das wurde alles versucht. Aber ja, die gängigste Methode blieb dann noch eher beim Original. Also Wasser und Eisendrähte um die Finger haben dann nicht den gewünschten Effekt erzielt, auf jeden Fall.
Nee, die haben dann später dann auch mit Kochsalzschwämmen eben gearbeitet.
Genau, das kam dann eben noch
später. Also zwischen Elektrone und der Haut quasi wird es dann dazwischen dementsprechend gelegt. Und es hat dann eigentlich den gewünschten Effekt erzielt. So haben sie es noch bis heute dann quasi gemacht. Aber jetzt stellen sich die Zuhörer bestimmt die Frage, was ist denn jetzt genaue Todesursache? Warum stirbt der Mensch davon?
Ja, und das möchten wir uns jetzt eben anschauen. Wie schon gesagt, man wird mit Ledergurten an einen Holzstuhl fixiert. Dabei eben auch wichtig, dass der Kopf und der Oberkörper fixiert werden. Deswegen hat das Ding eine Rückenlehne, die auf jeden Fall über den Kopf des Opfers oder des Hinzurichtenden hinausgeht. Ja, die Elektrode wird eben, wie gesagt, am Kopf angebracht mit einem Kinnriemen. Später dann eben mit Schwämmen auch. Mhm. Und an der Wade eben nochmal einer mit einem Schwamm. Beides wird eben kahl rasiert, das ist auch noch ganz wichtig für die Stromleitung eben, um die zu garantieren. Und ja, man hat dann, also in der gängigen Praxis war es dann so, in der Mitte, bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts dann eben, dass du in 2 bis 3 Stufen mit jeweiliger Abnahme der Amperezahl gearbeitet hast. Das heißt, du hast immer mit viel Strom angefangen, mit einer hohen Stromstärke. Und dann nochmal zur Absicherung mehr oder weniger nochmal eine zweite Welle mit etwas niedrigerer Stromstärke gearbeitet. Ich habe jetzt nur das Beispiel Virginia hatte die erste Welle immer mit 7,5 Ampere von einer Länge von 30 Sekunden und dann später 1,5 Ampere mit 60 Sekunden. Und dieser Vorgang wird dann nochmal wiederholt. Also du hast 4 Wellen an Strom erhalten.
Kannst du das irgendwie vergleichen?
Die ich wollte noch nachschauen, habe ich aber nicht.
kann ich weiß mal kurz nur schauen. Ampere in Volt. Ich glaube in Volt oder Watt.
Volt ist die Spannung, Ampere die Stromstärke. Soweit ich das jetzt im Kopf habe. Ich habe nur im Kopf bereits, wenn es ganz dumm läuft, eine Stärke von 5 Milliampere reicht, glaube ich, auch schon, wenn es richtig dumm läuft, um einen Menschen zu töten. Aber was passiert genau, wenn man derartigen Strommengen ausgesetzt wird, bewusst? Es ist eben so, dass die Muskeln komplett verkrampfen. Und es war halt eben häufig so, dass Blut aus Körperöffnungen austritt, wie gesagt, durch die Nase gerne. In vereinzelten Fällen auch durch die Ohren. Durch diese Hitze vom Strom verbrennt die Haut eben auch. Also es ist wirklich so, dass der Körper von innen durchgekocht wird. Das ist unvermeidlich bei dieser Art. Und die schwarze Kapuze wurde eben auch eingeführt, weil die Augenhöhlen in häufigen Fällen geplatzt sind.
Mhm.
Also die schwarze Kapuze war wahrscheinlich auch ein Stück weit für die Wärter oder die es vollziehen durften, mussten. Als eigenen Schutz so, dass du das nicht komplett mit anschauen musst.
Ja, oder auch die Zuschauer ist ja auch ganz häufig, dass dann die Angehörigen, zum Beispiel jetzt bei einem Mord, dass die Angehörigen des Mordopfers quasi zuschauen. Abgetrennt in einem Extraraum mit einer Scheibe dann.
Wie schon gesagt, die Betroffenen defekieren und urinieren eben. Ich glaube, regelmäßig, also das ist eher die
das,
Regel.
Das ist eher die Regel, genau, weil ja alle Muskeln quasi zeitgleich verkrampfen.
Und das wurde zum Teil mit Windeln einfach bekämpft. Teilweise wurde der elektrische Stuhl auch dementsprechend angepasst.
Mit dementsprechenden Vorkehrungen.
Wie so ein Nachttopf quasi.
Genau.
Sehr, sehr komisch alles.
Aber es ist halt nur sinnvoll, weil ich möchte nicht derjenige sein, der jedes Mal den Stuhl reinigen muss, weil da sich jemand eingenässt hat.
Ja, und es verbrennt ja dann auch noch und alles.
Ja, das kriegst du ganz schnell wieder runter. Das ist echt eine scheiß Angelegenheit.
Da hilft nur das Waschmittel von Mutti.
Weiser Riese. Ja, und was einen tatsächlich tötet. Also
ja, und wie gesagt, dann gab es immer diese Abkühlphasen und dann wurden, wenn der Körper kalt genug war, die Herztöne gemessen. Und wenn da noch irgendwas war, gab halt nochmal eine entsprechende Welle. So. Warum genau tötet einen sowas? Es ist eben so, dass der Körper von sich aus auch mit einer gewissen Art von Elektrizität arbeitet. Es fängt im Gehirn an mit den Synapsen, die mit Ionen arbeiten. Das sind auch geladene Teilchen. Und die geben quasi Befehle an Muskeln weiter. Von wegen, habe ich ein einfaches Beispiel. Wenn man seinen Arm jetzt anwinkelt, geht der Befehl raus an den Bizeps anziehen und wieder locker lassen.
Genau.
Das ist so ganz einfach gesagt. Ja, und das geht auch von außerhalb. Gibt es mittlerweile Behandlungsmethoden, habe ich auch ein bisschen was gelesen. Die Uniklinik Freiburg ist da ganz vorne dabei, dass du von außen auch durch geringe Stromeinheiten Muskeln dazu anregen kannst, sich zu stimulieren. Das ist so ganz runtergebrochen beim Kraftsport zum Beispiel. Geht das nicht direkt vom Gehirn aus, sondern der Körper merkt am Muskel selber dann, ich habe einen bestimmten Widerstand und ich möchte dagegen arbeiten. Heißt, wenn du irgendein Gewicht hochziehst, auf dem Alltag vereinfacht gesagt, wenn du eine Türklinke runterdrücken willst oder irgendein Fenster zuziehen möchtest, irgendwie sowas, das ist dann Elektrostimulation. Aber in den meisten Fällen arbeitet das Gehirn einfach mit Ionenladungen, die dann durch den Körper gehen. So, was passiert jetzt eben, wenn Fremdstrom in größeren Maßen auf den Körper einwirkt? Ich bleibe jetzt beim Gehirn, der zentrale Motor wird eben gestört im Sinn der Synapsen.
Es werden ja alle Synapsen zeitgleich aktiviert, beziehungsweise genau.
Volle Power geht das
volle quasi Power. Durch.
Auch wenn es das Gehirn selber nicht plant.
Deswegen codet man sich ja auch ein, zum Beispiel.
Mhm. Und der Vorgang oder der Der normale Vorgang des Körpers wird eben so weit gestört, dass er für längere Zeit aussetzt. Heißt im Endeffekt, tötet der elektrische Stuhl durch Atemstillstand und Herzstillstand.
Genau.
Das Herz ist ja auch ein Muskel. Bei der Lunge ist so, habe ich mir durchgelesen, die Lunge selber hat kein Muskelgewebe, aber sie arbeitet A durch den Cortex, also durch den Brustkorb und durchs Zwerchfell, was beides Muskelgruppen sind. Und wenn das über längere Zeit aussetzt, dann ist natürlich klar, was passiert.
Ja.
So. Was eben hier die Fehleranfälligkeit ist, man kennt natürlich auch heutzutage den Defibrillator. Das heißt, wenn du es quasi falsch timest oder auch von der Stromstärke her falsch timest, kann es passieren, dass der Körper wieder in seinen Rhythmus zurückfindet. Und er beschränkt sich ja immer darauf, erstmal das Lebenswichtige am Laufen zu halten. Das ist Atmung, Gehirn und Herz. Und das ist eben auch bei William Kemmler offenbar eingetreten, der eben noch geatmet hat. Der war vielleicht nicht mehr komplett da, aber der Körper hat noch dran gearbeitet, lebensfähig zu sein. Und deswegen ist bei dieser Methode niemals eine hundertprozentige Sicherheit da, weil halt immer noch irgendwie der Körper diesen Moment erwischen kann, okay, jetzt weiterarbeiten und dann gucken wir mal. Und dann, also es ist nicht so leicht.
Es ist auch sehr individuell von Mensch zu Mensch.
Ja, genau.
Was für eine Spannung sein Körper aushält. Und die Fehlannahme auch von den Ärzten und den sogenannten Experten war auch, dass es ein sehr schmerzfreier Tod ist.
Oh ja.
In Wirklichkeit kriegst du alles mit. Und das halt über Minuten beziehungsweise eine halbe Minute, was halt extreme Schmerzen sind. Ich meine, das ist ja im Prinzip, ich vergleiche es jetzt mal so mit dem Hängen. Hm. Wenn es beim Hängen schief läuft, bist du erdrosselt. Kann sich auch über Minuten hinziehen. Ist im Prinzip nichts anderes. Du erstickst langsam. Du hast während des Erstickens halt noch permanente Muskelüberreizung und Schmerzen dabei.
Ja. Und so ist es beim Stuhl dann eben auch. Deine Muskeln verkrampfen halt komplett. Aber du kannst auch nicht wirklich was machen. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal ordentlich eine gewischt bekommen, sei es Elektrozäune. Ja,
ich habe schon mal in so einen Pferdezaun gepisst.
Ja, also. Genau, Elektrozäune. Und Elektrozäune sind eben auch extra so konzipiert. Wenn du hinfasst, wird die Stromversorgung auch noch mal kurz unterbrochen. Mhm. Weil sonst hättest du das Problem, wenn du irgendwie mit der kompletten Faust rumfasst, dass dein Muskel verkrampft und du nicht mehr loslassen kannst, wenn der Strom permanent wäre. Ja. Wäre auch ein fucking Problem. Und ja, man kriegt halt schon noch viel mit. Das ist halt echt so ein Thema.
Ich habe auch schon mal, muss ich auch kurz erzählen, was zum Thema passt. Da hatte ich mal so einen Schrank und der war quasi beleuchtet. Da wollte ich die Birne wechseln. War ich noch ein bisschen jünger. Da war ich, keine Ahnung, 13, 14 oder so oder noch jünger. Da kam ich auf die glorreiche Idee. Okay, ich drill mit dem Schraubenzieher mal rein lang. Warum auch immer.
Oh, wei.
das kann ich mich noch sehr gut erinnern. Es hat ordentlich gerappelt. Schraubenzieher natürlich dann sofort krampfartig fallen gelassen. Und da hat er der ganze Arm hat halt übel geschmerzt dann.
Ja, das
also, sind halt. Bin ich halt richtig erschrocken. Du hast halt quasi den kompletten Strom da gemerkt, wie durch den Körper fließt. Mhm. Ja, gut, es war jetzt keine tödliche Dosis, ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, wie schmerzhaft das dann ist, wenn du auf dem elektrischen Stuhl bist. Weil es ja nochmal, keine Ahnung, hundertmal schlimmer.
Also ja, auch die Annahme von den ganzen Leuten damals war eben einfach faktisch falsch. Es hat nichts mit dem Gehirn direkt zu tun, sondern eher, dass du den natürlichen Prozess des Körpers angreifst, was eben vor allem aufs Herz geht. Deswegen auch bei relativ geringen Stromstärken, wenn es ganz blöd übers Herz läuft, kann das halt schon echt ernsthafte Folgen haben.
Mhm.
Zwecks Herzrhythmusstörungen, all so ein Zeug.
Genau.
Ja, man wusste es einfach nicht besser. Aber man hat diese Methode halt auch, das muss man auch so sagen, geschichtlich einfach, man hat dran festgehalten.
Ja, also ist sogar sehr lange Zeit, wo das praktiziert.
Ja, eben.
Ich meine, der aktuellste Fall ist vom 20. Februar 2020.
Ich meine, es gibt eben heute noch die Staaten, die den elektrischen Stuhl als Variante verwenden. Das ist
ja, in 30 so. Staaten aber schon verboten. Hm. Eigentlich generell in den Staaten verboten, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Nämlich, wenn wir das Ende der Ära besprechen.
Ja, also nur kurzer Abschluss zu diesem Punkt nochmal zusammengefasst. Elektrizität tötet dadurch, dass sie wichtige grundlegende Prozesse im Körper stört. Hm. Wie gesagt, grundlegend vom Gehirn ausgehend und dadurch dann eben die Atmung und die Herzfunktion aussetzen. Darauf zielt Elektrizität ab. Nur das herbeizuführen ist nicht immer so einfach.
Nee,
es gibt keine wirkliche Formel dafür.
Es ist langwierig und schmerzhaft.
Ja.
Also genau das Gegenteil, was man eigentlich wollte.
Ja, und man wird halt auch durch diese enorme Wärme, die sich ausbreitet, faktisch einfach von innen gebraten.
Ja, da wäre wahrscheinlich, da ist wahrscheinlich die Guillotine, die schon etliche Jahre älter ist, Menschen oder humaner.
Ja, aber die ist französisch und keiner hat Bock auf Französisch.
Stimmt, die ist zu französisch. Da haben die Amis keinen Bock.
Dann lieber sowas.
Dann lieber sowas.
Nee, und
wahrscheinlich steinigen noch humaner. Aber es sind ja wieder zu steinigen, wo kommt es?
Das ist der Steinzeit. Und wir sind fortschrittlich. Wir sind.
Ey, der Hugo da vorne, der sagt immer, da würde angegeben, dass er einen Säbelzahntiger gerissen hat. So ein scheiß Pappenheimer. Hat gelogen. Wurde da einfach mal mit einem Stein abgeschmissen.
dann hat noch jemand mitgemacht. Und
dann hat sich dann so ein Kult gebildet. Dann wurde es halt jeden Sonntag was Steinigen angesagt.
War immer einer dran.
Und der Harry, der hat letztens an eine Höhle gepisst. Was? Hat er nicht. Doch, ohne Scheiß. Und dann haben sie sich halt, dann hat der eine den Stein geschmissen, dann der andere, ey, was machst du da? Ja, ich werf den Hugo ab, dann hat er meine Höhle gepisst. Oh, was ein Arschloch, dann macht der auch mit. So ist es mit dem Steinigen dann passiert.
Erregung öffentlichen Ärgernisses.
Ja.
Vollkommen legitim.
Das ist vollkommen berechtigt.
Deswegen, pisst nicht in fremden Höhlen. Merkt euch das,
das ist ein Tipp von uns.
Nee, und dann wollen wir mal rein. Der Jan hat da ein bisschen was.
Genau.
An Fallbeispielen.
Genau.
Also wir wissen jetzt grundlegend, wo kommt das Ding her? Wie lief so die erste Hinrichtung ab?
Und wie tötet es? So. Also ich tue jetzt das Töten nicht genauer eingehen bei dem Beispiel. Aber es hat mich halt, das ist jetzt ein besonderes Beispiel, weil es eben Rassismus auch beinhaltet.
Auch ein bisschen die Geschichte der USA beleuchtet.
Genau. Also vor allen Dingen auch, weil das Opfer erst 14 Jahre alt war.
Ja, schieß einfach mal.
Das jüngste,
darüber müssen
das
wir
jüngste
auf jeden
Todesopfer.
Fall reden,
das hat mich persönlich auch ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Oder besonders schockiert. Und zwar geht es um den Fall von George Stinney. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ja, wie gesagt, er war 14 Jahre alt, der kleine Bub, und schwarz. So. Warum betone ich schwarz? Weil es 1944 war, zur Zeit der Rassentrennung in den Staaten. Wo der Kuckucksklan, um mal kurz anzureißen, die Millionenmarke geknackt hat an Mitgliedern und zu dem Zeitpunkt sehr mächtig war. Halt quasi da mit der Propagandamaschine gerührt. Und da kam eben der kleine George vor Gericht. So, jetzt war es damals so, wenn du als Schwarzer quasi vor Gericht kamst, hattest du eigentlich schon verloren. Du durftest teilweise nicht mal Anwälte nehmen, Pflichtverteidiger gab's nicht für dich. Ne, konntest du schon mal komplett vergessen. Und so kam es dazu, dass er wegen zweifachen Mordes angeklagt worden ist, die später quasi auch wieder fallen gelassen worden ist, als man den 70 Jahre später nochmal aufgerollt hat, den Fall. Ist halt dann schon viel zu spät. Auf jeden Fall wurde der in South Carolina eben verurteilt, was in den Südstaaten liegt. Und normalerweise dauert so ein Mordprozess ja Wochen, Monate.
Monate, ja.
Ne, bis die Geschworenen, ne, bei den Amis gibt es ja die 12 Geschworenen, die dann mehr oder weniger auch teilweise entscheiden, ob du schuldig bist oder nicht. Mhm. Also zumindest wird es dann in das Prozess mit eingebunden. Und der war halt am selben Tag noch fertig, der Prozess. Es war quasi ein 4-Stunden-Prozess. Es war quasi so nach dem Motto, jetzt machen wir nochmal schnell vor Feierabend fertig. Ich muss halt pünktlich raus, so was nach dem Motto. Ne? Weil die Geschworenen waren sich auch schnell einig, was ja auch sehr untypisch ist. Also alle 12 haben ihn für schuldig.
Ohne es zu wissen, aber man kann wahrscheinlich davon ausgehen, was für eine Hautfarbe die hatten.
Natürlich.
Bei diesem Thema muss man darüber reden.
Ist eben, halt so. Weil es halt in der Zeit, da haben die Amis quasi die Rassentrennung vollzogen. Also es war in den Staaten auch echt eine schreckliche rassistische Zeit. Was auch sehr interessant ist, weil es halt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gespielt hat oder zum Ende vom Zweiten Weltkrieg, wo Hitler ja dasselbe gemacht hat. Finde ich ein bisschen...
Ja.
Also der Hitler hat ja gegen Juden geschossen. Also Juden wurden ja... Es sind ne, bei den Deutschen... Also
Rassismus auf jeden
Fall. Natürlich, also Juden wurden quasi in Deutschland dementsprechend behandelt. Bei den Amis waren es dann die Schwarzen.
Mhm. Ja, also da... Das war kein Völkermord, allein mussten, aber...
Aber...
Man muss halt bedenken, die Sklaverei war seit... fast 80 Jahren, seit Ende Bürgerkrieg 1865 verboten.
Genau. Aber die wurden trotzdem noch wie Menschen zweiter Klasse behandelt.
Ja, trotzdem waren die so quasi die Fußsohle der Gesellschaft bei den Leuten.
Wo die ganzen Hass und Unmut abbekommen haben. Mhm. Genau. Und genau, also wie gesagt, der George durfte auch weder einen Anwalt noch einen Pflichtverteidiger haben. Und das Makabere an dem Fall ist halt auch, es gab weder Beweise für den Mord, noch gab es Zeugen. Das heißt, er wurde halt einfach kurzerhand als Buhmann missbraucht und als Sündenbock. Er hatte also, eigentlich war die ganze Verhandlung vollkommen für den Arsch.
Weißt du, was er selbst geäußert hat?
Ah, das habe ich jetzt nicht mit aufgeschrieben.
Den Fall,
aber überleg mal, ich meine, das ist ja ein kleines Kind. Der kann sich ja gar nicht so ausdrücken.
Ja.
Der weiß wahrscheinlich nicht mehr wirklich, was abgeht. So wirklich. Und eigentlich war der ganze Gerichtsprozess für den Arsch, weil von vornherein schon klar war, was passieren wird.
Es ist allein, dass es möglich ist, dass ein 14-Jähriger die Todesstrafe bekommt.
Ja, dass er quasi voll haftungsfähig ist für seine Taten, die er nie begangen hat, wo es auch keine Beweise gibt.
Es ist sehr verrückt.
Ja, und damals war halt ne, die Annahme, oder es war öfters wirklich der Fall, er war schwarz, das Opfer weiß, das ist Indiz genug, da brauchen wir keine Beweise. Es war so teilweise wirklich ihr Argument, was totaler Bullshit ist. Aber ich denke, das kann jeder oder jeder Stimme dazu.
Das passt ja vorne und hinten nicht, das ganze Ding.
Eben. Was diesen Fall so besonders macht, ist eben das Alter von den Jungen. Das war quasi die jüngste Hinrichtung des 20. Jahrhunderts.
Ja, also 14.
Das ist
14 Jahre, holy shit.
Überleg mal, du bist ein kleiner Bub und du hast ja nichts gemacht.
Ja.
Und du wirst dann einfach zum Tode verurteilt.
In einem 3-Stunden-Prozess.
Ja, im elektrischen Stuhl. Der Todeskampf dauerte 4 Minuten, also eine echt lange Zeit. Mhm. Wo du quasi dann unter Schmerzen dich einscheißt und dann einfach hoffst, dass es schnell vorbei ist und dann langsam irgendwann die Atmung aussetzt und du erstickst.
Ja.
Und ich fand halt diesen Fall so besonders schockierend, weil eben der Junge erst 14 war. Das macht die ganze Sache noch ein bisschen schrecklicher.
Ja, ich finde, es liegt halt eindeutig auf der Hand, wenn der weiß gewesen wäre, wäre so etwas nicht passiert.
Nee, dann hätten sie einen anderen Schwarzen als Sündenbock gesucht. Also das war auch so auch eine sehr, sehr grausame Zeit in den Staaten, die Rassentrennung.
Ich wäre nur gerne im Bilde, da müsste man irgendwann mal gucken, wie das denn mit Jugendstrafgesetz zu der Zeit war.
Ja, wann kam das Jugendstrafgesetz?
Das sind alles so Dinge,
die wir nochmal näher beleuchten müssten.
Ist auf jeden Fall ein echt krasser Fall.
Ja, auch allgemein, das Thema Rassentrennung in den Staaten ist auch ein sehr...
Dass der Fall auch so unpopulär ist, ey, das...
Ja, krass. Dass man daraufhin... Ja, das war...
Von wegen USA...
Fortschrittliches,
Freiheit oder liberalstes Land der Welt.
Ja.
Und dann gibt's so eine Story. Vor allem, wir reden ja nicht mal hier irgendwie von 1600 noch was, sondern wir reden von 1944.
Ja.
Es ist
eigentlich schon relativ modern.
Es ist echt fragwürdig. Es ist
nicht mal 100 Jahre her.
Wie sowas über die Bühne gehen konnte, ist...
Ja, wie die so entscheiden konnten. So selbstverständlich, da alle Geschworenen gerade quasi ein unschuldiges Kind zum Tode verurteilt haben. Mhm. Auf eine schreckliche Art und Weise. Und jetzt hattest du ja noch ein Beispiel, ein neueres Beispiel Ende der 90er, ne?
Ja.
Ich glaube von 99.
Ich will das gerade noch mal sacken lassen, weil das ist ja unter aller Sau, Mann.
Ja, das kann man eigentlich kaum in Worte fassen. Und das war auch tatsächlich, ich habe vorher noch nie von so einem Fall gehört, tatsächlich.
Nee, war mir auch nicht so bekannt.
Ist so ein bisschen...
Ich weiß nicht, ob der so unter den Teppich gekehrt wird.
Ja,
das ist...
Der gab's hat schon echt recht viel gefunden. Auch dann, weil der Fall ja neu aufgerollt worden ist mit Polizeiberichten und...
George Stinney, den würde ich mir aus Interesse aber auch gerne nochmal anschauen.
Ja, ist auf jeden Fall sehr interessant.
Was da abging, das ist... krank.
Vor allem, dass man da auch ohne Beweise das einfach so durchziehen konnte.
14, ey. Das ist...
Überleg mal, was haben wir mit 14 gemacht? Während der quasi sein Todesurteil kam, haben wir, keine Ahnung, mit Lego gespielt.
Ja, so gefühlt noch, ey.
Ja, oder Gummibärenbande geschaut.
Was? Ja, aber wir müssen weitermachen. Wir können uns jetzt nicht nur darüber aufregen.
Nee.
Ändern können wir es ja leider eh nicht mehr.
Aber ich finde, das sollte angesprochen werden. Das
zeigt halt, wie krass tief diese Rassen- oder Rassistenproblematik in den USA verankert ist.
Mhm.
Wenn so eine Scheiße über die Bühne geht, in so einem modernen Zeitalter. Ich meine, das war ziemlich genau das Jahr, wo die Atombombe in ihren Endstücken stand. Das zeigt ja, wie weit die Menschheit auf ihre traurig kranke Art schon war.
Und gar nicht so lange hin bis zur ersten Mondlandung.
Ja.
Die war, glaube ich, 55.
69?
90, ich habe keine Ahnung. Und es war zwischen
69, glaube ich. Also auf jeden Fall maximal.
Also es waren Mittelalter-Methoden. Nicht mehr Mittelalter haben die sowas gemacht.
Ja.
Mit Kindern.
Nee, und das schreibe ich auch so. Ich glaube, wenn der Junge weiß gewesen wäre, dann wäre da nichts passiert.
Nee, glaube ich auch, ja.
Und das ist halt, dass man diesen Fall heute nicht mehr kennt, ist irgendwie ein bisschen, ja, krass.
Das sollte eigentlich immer so ein Gedenktag, so ein Trauertag, damit es halt nicht vergessen wird, damit sowas halt nicht nochmal passiert.
Aber ja, das diese Thematik in den USA, das ist ja auch wieder so ein
extra Thema.
Ein ganz, ganz
eigenes Thema. Wir möchten auch da jetzt nicht so politisch werden, aber ich wollte es auf jeden Fall mal gesagt haben, den Fall. Weil es halt doch Dinge ist, wo man drüber geredet haben sollte.
Was wir da so ein bisschen drüber denken.
Genau.
Ich meine, die Thematik ist zu groß, um das jetzt
anzusprechen. Spreng den Rahmen dann ein bisschen, ja.
Ja, ich habe noch ein paar andere Beispiele, die echt relativ oder noch moderner werden. War ein Interview mit einem, der in Florida in den Todestrakts gearbeitet hat. Der hat, glaube ich, bei 74 Hinrichtungen oder so mitgemacht.
Alter, schon eine ordentliche Quote, ey. Puh.
Und das war dann quasi ein deutsches Reporter-Team, wo Interviews mit dem oder durchgeführt hat.
Mhm.
Und ja, die haben ihn halt auch so gefragt, was er darüber denkt, wie das Sterben so ist. Daher habe ich das eben auch, der hat auch gemeint, es ist einfach, man muss sich das so vorstellen, man wird wirklich von innen heraus, von seinem innersten Kern heraus gebraten. Das ist einfach so, bei dieser Art des Tötens. Und er hat eben auch von zwei Fällen erzählt, wo er selber nicht dabei war, aber die im Staat Florida passiert sind. Und es war beides in den 90ern. da kam es eben dann in relativ kurzer Zeit in zwei verschiedenen Gefängnissen vor, dass sie von der chemischen Zusammensetzung her falsche Schwämme hatten, die den Strom dann nicht entsprechend weitergeleitet haben. Ich weiß jetzt nicht, was für eine Zusammensetzung, aber ja, es lief dann außerplanmäßig und diesen beiden Kandidaten sind dann leider die Köpfe wirklich abgebrannt. Also tatsächlich die Kopfbedeckung noch durchgebrannt, weil es so schlecht geleitet hat. Aber man musste es natürlich durchziehen, weil die waren ja noch nicht tot. ja, der hat da auch krasse Berichte erzählt, weil er natürlich auch Einsicht in die Akten hatte. Man muss sich ja auch ein Stück weiter fortbilden, wie man sowas vermeiden kann.
Man, der hat es ja auch Jahre oder Jahrzehnte gemacht.
Und bei den beiden Fällen war es auch tatsächlich so, dass das Fleisch sich so eingebrannt hat in den Stuhl, dass du die Stühle danach ersetzen musstest.
Oh.
Also, ja.
Da haben die aber auch viel zu viel Strom verwendet, oder?
Ich weiß echt nicht, was schiefgelaufen ist. Er hat es auch nicht so ausgeführt. Er wollte halt nur darstellen, wenn sowas schief geht, ist sowas noch mal viel grausamer, als es eigentlich schon ist.
Ja, weil es ja für den...
Weil
für
dieses
den
Fleisch war halt so eingebrannt, du konntest es nicht mal mehr irgendwie abschaben. Es war halt in diesem Holz drin. Und wegen dem Geruch auch mussten dann quasi neue Stühle angefertigt werden.
Ja, vor allem ist es auch für den Leidtragenden, für das Tötungsopfer ja noch mal grausamer und schmerzhafter.
Ja, man kann solche Leute leider nicht mehr fragen, ne? Aber,
ja, aber
ich stelle es mir alles andere als schön vor, lebendig verbrannt oder von innen verschwunden.
Du kriegst ja noch relativ viel mit.
Ja.
Das ist ja das Problem an der ganzen Sache. Deswegen verstehe ich nicht ganz, warum sich das so lange durchgesetzt hat.
Ich meine, es gibt es ja heute noch.
Ja, ist aber eigentlich
ja, wie gesagt, verboten.
Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zurück.
Das amerikanische Recht ist da irgendwie nochmal kompliziert.
Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zurück.
Und dann habe ich eben noch den Fall von Alan Davis von 1999. Also ein Fall.
Oh shit, das bin ich da gemacht.
Jan hat eine kleine Flut verursacht, aber.
Aber die
für
neuen,
euch nicht wichtig.
Die
wir haben es im Griff, wie die USA den elektrischen Stuhl. Fall von Alan Davis 1999. Bei dem lief auch in dem Sinne schief, dass der Generator oder die Elektrode nicht entsprechend angebracht worden ist. Und er hatte dann eben auch ein komplett verbranntes Gesicht. Und ist in seiner eigenen Blutlache gestorben, die allein durch seine Nase ausgetreten ist. Also.
What? Der kam literweise Blut aus seiner scheiß Nase.
Der ist in seiner eigenen Blutlache, die aus seiner Nase ausgetreten ist, gestorben.
Alter.
Man weiß auch nicht genau, warum. Beziehungsweise der Typ, wo das Interview gegeben hat, ist da nicht näher drauf eingegangen.
Ups. Aber.
Na okay, was ich von der Obduktion noch habe, er ist auch zu einem Teil nur, oder was mitgewirkt hat an seinem Tod, war der Lederriemen, wo um seinen Mund war, hat ihn teilweise noch erstickt. Kam bei der Obduktion raus. Also irgendwas lief da völlig schief mit den Stromleitungen oder mit der Leitung des Stroms. Seit Stromstärke.
Aber wenn es da schief läuft, dann richtig.
Ja, wenn, dann wird es halt.
Wenn scheiße, schwierig. Dann scheiße mit Schwung. Hat man Lehrer damals auch immer gesagt.
Ja, so ist das wohl.
So ist es.
Ja,
da können wir, glaube ich, einen ganzen Podcast über die ganzen Fails, die da im Laufe der Jahrzehnte passiert sind, machen.
Ich will nur noch mal ein kurzes Fazit ziehen.
Ja, vor dem Fazit aber noch.
Ja, also ich meine nur von der Verbreitung her dann des Stuhls. Noch kein Endwort.
Ach so.
Keine Panik.
Also ich dachte schon, das Endfazit.
Ja, wie gesagt, das ist bis heute in 8 Staaten immer noch eine alternative Hinrichtungsmethode. Das heißt, du kannst als Todesverurteiler daraus sagen, bewusst, ich wähle den elektrischen Stuhl, dann wird der immer noch angewandt.
Wer macht denn sowas?
Weiß ich nicht. Also du hast halt in den meisten
Sadisten.
Naja, die Wahl zwischen Giftspritze und elektrischer Stuhl. An was du halt festhalten möchtest.
Ich meine, Giftspritze ist auch nicht optimal.
Hatten wir ja auch schon.
Ne, hat
auch nicht immer super. Das reißt auch das Thema an. Seit 2014 ist Tennessee wieder der einzige Staat, der im Ernstfall den elektrischen Stuhl als Haupthinrichtungsmethode sieht. Denn die gehen davon aus, weil eben die Giftspritzen begrenzt verfügbar sind in den USA, ist es jetzt gesetzlich so, du hast zwar prinzipiell die Wahl zwischen Giftspritze und elektrischen Stuhl, aber wenn aktuell keine Giftspritzen vorhanden sind, dann tut es uns quasi leid. Dann setzt sich doch mal.
Sorry, tut uns wirklich leid für die Unannehmlichkeiten, aber sie werden jetzt lebendig gebrutzelt.
Ja, 8 Bundesstaaten haben es immer noch. In 19 ist es mittlerweile abgeschafft worden. Und man muss auch sagen, 23 Bundesstaaten haben es komplett nie eine einzige Hinrichtung per elektrischen Stuhl vollzogen, was vor allem die Westküste war.
Ja.
Also der elektrische Stuhl in seinem Verbreitungsgebiet war quasi Ostküste bis in den Süden der USA, so Texas, die Ecke noch ein bisschen.
Ja, die halten das sehr dran fest.
New Mexico, Arizona, so die Ecke.
Ich muss auch dazu sagen, das ist ja auch, das Ganze ist ja verfassungswidrig. Es verstößt ja eigentlich gegen das US-Gesetz.
Ja, bist du da drin? Ich leider nicht so.
Ich auch nicht.
Weil in Deutschland ist ja relativ simpel,
dass
das Bundesgesetz über das Ländergesetz geht.
Bei den Amis ist das, glaube ich, ein bisschen anders.
Weil in Hessen oder Bayern, irgendeiner von beiden war es ja so.
Dass in Hessen hast du noch die Todesstrafe, ja.
Ja, gibt's immer noch. Ich glaube, in Bayern war es auch noch recht lang im Gesetz gestanden, aber das Bundesgesetz geht halt über das Landesgesetz, deswegen dürfen die es nicht machen. Und in den USA ist es dann offenbar irgendwie wieder ein bisschen.
Da entscheidet anders. Dann quasi das oberste Bundesgericht, dann im Einzelfall nochmal. Aber die Verfassung steht, glaube ich, trotzdem noch auch über den Landesgesetzen.
In den USA?
Ja, aber ich bin mir sicher.
Ja, wir haben uns da leider nicht eingelesen. Es ist jetzt ein Versäumnis von uns, aber ich glaube, es gibt da verschiedene Paragraphen in der Verfassung der USA. Es gibt da auf jeden Fall die Alignments, was so eine Art Grundgesetze sind.
Mhm.
Und die Amendments, glaube ich, die wieder Ländersache oder Staatensache sind. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Fakt ist, es gibt den elektrischen Stuhl noch und der ist auch noch im Einsatz.
Aber eben auch nur, Nebraska zum Beispiel war der letzte Staat, der es als einzigste Hinrichtungsmethode quasi angewandt hat bis 2008.
Mhm.
Da wurde es quasi verboten.
Ja.
Beziehungsweise als verfassungswidrig.
Jetzt muss man, glaube ich, Alternativen anbieten, so wie ich das verstanden habe. Weil Tennessee im Ernstfall nur noch den elektrischen Stuhl.
Genau, also man muss primär quasi die Giftspritze anbieten. Oder man lässt ihnen die Wahl, beziehungsweise dann, falls diese nicht vorhanden sind, darf man dann auf den elektrischen Stuhl zurückgreifen.
Genau.
Da war das aktuellste Beispiel in Nebraska, wo war der letzte Fall? Der war in...
Stand der Aufnahme, habe ich auch geschrieben. Letztes Opfer ist Nicholas Sutton am 20. Februar 2020 in Tennessee.
In Tennessee, keine Ahnung, ist Tennessee überhaupt Nebraska? Nee,
Tennessee ist der eigene Staat. Die haben jetzt eben seit 2014 dieses Gesetz, wenn keine Giftspritzen mehr vorhanden sind. Aber ich weiß leider nicht, ob der das bewusst gewählt hat.
Das ist auch nochmal so ein bisschen wischiwaschi. Ja, das Problem, also was die halt angeprangert haben, im Nebraska-Fall, das oberste Gericht, dass eben die Opfer sehr starke Schmerzen haben und leiden.
Mhm.
Das heißt, dass der möglichst schmerzfreie Tod nicht gegeben ist. Und seitdem wird es eigentlich als altmodisch angesehen. Und die meisten Staaten sind wirklich auf Giftspritze. Texas müsste sogar noch erhängen mit dabei sein.
Ja, ich glaube Texas.
Also für Viehdiebstahl steht noch erhängen auf dem Plan. Soweit ich es noch in Erinnerung habe. Habe ich mir irgendwo aufgeschwappt.
Kann sein.
Das haben die noch aus dem Wilden Westen. Aber ich glaube, bei Hängen ist bei dem wirklich noch so ein Ding. Aber kann nur sein, dass es durch ein Bundesverfassungsgedöns da irgendwie nochmal über ausgehebelt wird.
Wie heißt denn das Bundesverfassungsgericht? Supreme Court.
Supreme Court?
Glaube ich, das Bundesverfassungsgericht der USA, glaube ich.
Ja, das höchste Gericht, wo auch bei Präsidenten, wenn die irgendwie Kacke am Dampf haben, entscheiden die auch dann darüber.
Mhm.
Das ist quasi die höchste Instanz bei dem, vom Gesetz her.
So. Jetzt, ich habe mich komplett vertan. Also ich habe vorher so überlegt, was meinst du, wie viele Länder es noch gab, die auch offiziell den Todesstuhl eingesetzt haben?
Boah, da dürfte es nicht so viele gegeben haben. In Europa, glaube ich, gab es keins.
Ja, ich hatte eben lange überlegt.
Lass mich mal überlegen.
Ja, nimm dir kurz ruhig die Zeit. Also, ich war überrascht. Ich meine,
selbst in den Staaten war es ja relativ unpopulär. Im Vergleich.
Mhm. So. Ja, knapp mehr als die Hälfte hat ihn überhaupt eingesetzt. Ich glaube, ja, 27 haben ihn eingesetzt und 23 gar nicht.
So, was schon relativ wenig ist eigentlich. Im Vergleich, wenn man bedenkt, dass es als das amerikanische Ding präsentiert wurde, würde ich tatsächlich nochmal denken. Gute Frage.
Ja, irgendeine Zahl. Ich lag,
ich sag jetzt mal 5.
Ja, ich war auch so. Ich dachte nämlich, Südamerika hat da mehr gemacht. Aber es ist tatsächlich.
Der Osten. Der Osten, ja. Russland
von,
und so.
Von offizieller Seite gibt es exakt ein Land. Nämlich die, und da kommt man auch nicht so. Also ich kam nicht so drauf, die Philippinen.
Hä? Ich meine.
Die Philippinen haben den elektrischen Stuhl auch von 1924 bis 1976 benutzt, um Hinrichtungen durchzuführen.
Philippinen? Hä?
Und das ist von offizieller Seite her, da möchte ich auch bewusst sagen, offiziell, was hinter verschlossenen Türen abgeht, weiß man natürlich nie. Aber von offizieller Seite haben nur die Philippinen diese Art adaptiert.
Philippinen? Wie kommt das Ding dahin? Hat die überhaupt Strom?
Seit 1924. Nee, das ist.
Hat die Kupferleitung halt rübergelegt mit Gleichstrom dann oder was?
Gleichstrom.
Hat Ellison sich durchgesetzt?
Haben sie alle 2 Meter noch so einen Generator im Pazifik versenkt?
Hat Edison einfach dann gedacht, okay,
die Amis, ins Wasser dürfen sie ja nicht. auf so hier Pfandflaschen zusammengebunden. Die Generator ist schon
da. Da begann quasi die Meeresverschmutzung ihren Lauf. Edison ist dran schuld. Er hat sich halt einfach einen neuen Markt dann gesucht. Also okay, die Amis wollen meinen Scheiß nicht. Die Philippinen. Da gehe ich hin.
Deswegen darf ja heute auch kein Schiff vom Norden in den Süden des Pazifik fahren, weil sonst fährst du über diese Pfandflaschenleitung.
Ja, und kann das sein, dass du den Stromzufuhr unterbrichst?
Fakt.
Jetzt haben wir gerade ein komplettes Land beleidigt. Mit Hops genommen.
Ach, ich als Namensverdächtiger darf das. Die haben mich alle lieb. Ich hab die alle.
Ja, naja. Philipp ist philippinisch für Philippinen.
Ja.
Was sprechen die auf den Philippinen? Philippinisch?
Spanisch.
Spanisch?
Spanische Kolonie.
Wow.
Aber es gibt noch andere. Naja.
Wahrscheinlich auch sehr amerikanisch, oder? Wahrscheinlich sprechen die auch Englisch.
Bestimmt. Die haben mehrere anerkannte Landessprachen.
Weil es sind ja gar nicht so viele Einwohner, wo die haben. Ich glaube 1 Million, wenn es reicht.
Boah, müsste ich mal nachschauen.
Also ich glaube vielleicht sogar weniger.
Aber, ja.
Vielleicht 100.000?
Kleiner Abschweifer mal wieder. Ist krass. Also ich hätte es nicht gedacht, es wurde in 2 Ländern offiziell nur verwendet. Beziehungsweise in den USA das Einzige, was heute noch offiziell damit tötet. So. Was denkst du denn zu der ganzen Sache?
Also.
Jetzt ein ganz offener Talk. Jetzt kann jeder seine eigene Meinung bilden.
Genau. Eben, es kommt unsere eigene Meinung noch mal ein bisschen dazu. Jetzt haben wir ja die Fakten und die Tatsachen gehört. Also, man muss vorweg sagen, Edison war ein Genie. Ja. Genauso wie sein Kontrahent auch.
George Westinghouse genauso. Beide ihren Platz in der Geschichte absolut verdient.
Genau. Ich bin aber generell gegen die Todesstrafe tatsächlich, weil ich es für moralisch falsch halte. Und ich finde den elektrischen Stuhl als grauenvoll, weil du eben sehr langsam oder im Vergleich langsam und schmerzhaft stirbst.
Das wollte ich eben auch anführen. Gerade wenn wir es als, nennen wir es mal Spin-off zu unserer Anfangsreihe von Todesarten im Vergleich.
Genau.
Wir bewerten das ja jetzt nicht, ist es eine gute oder wir nehmen das jetzt nicht als gutes oder schlechtes Beispiel, wir bewerten es jetzt einfach. Das ist ja ganz, das ganz Gute an dieser Episode.
Mhm.
Dafür, dass es ausgerufen wurde, wie ich zitiert hatte, als menschlich und angenehm.
Genau.
Selbst dieses Interview von dem Typen aus den 90ern, der gesagt hat, im besten Fall ist es halt nur so, dass du von innen durchgebrutzelt wirst. Das ist für mich meilenweit entfernt von menschlich und angenehm.
Ja, das ist ja genau das Gegenteil in meinen Augen. Da ist die Guillotine menschlicher und angenehmer.
Ja, aber also, zu französisch.
Es ist denn zu französisch? Steinigen. Na gut, das ist nicht aber unbedingt.
So, das ist jetzt so eine Frage, die müssen wir wieder mit unserem verlorenen Verstand klären. Warum haben die USA so lange daran festgehalten? Erklärungsversuche.
Ich glaube, gut, wir müssen es so sehen, die Amerikaner sind ein sehr stolzes Land. Mhm. Sehr patriotisch. Und Edison war halt so ein Vorzeige-Amerikaner. Ne? Das war einer dieser amerikanischen Idole, dieser Erfindergeister. Der stand für Fortschritt, für die Moderne.
Seine Eltern waren Einwanderer, aber er war wieder einer der ersten seiner Generation, der auf amerikanischem Festland geboren wurde. Und dann liefert der Dude ab, wie Amis.
Dann liefert er ab, dann hustelt er, dann tryhardet er.
Ja, du sprichst einen guten Punkt an.
Und dann halt dieses, die haben ja quasi dann dieses Produkt erfunden, was halt aus Amerika kommt, was den Fortschritt repräsentiert. So seht uns an, wir haben die Elektrizität gemeistert, wir beherrschen die.
Ich glaube, das hatte ich noch nicht gesagt. Da waren die Amis wirklich, gerade Europa, einige Jahrzehnte voraus. Ja. Wir hatten ja schon einen Titanic-Podcast. Da hatte ich noch gelesen, dass es, also die Titanic fuhr ja 1912, dass es da noch fortschrittlich war, weil die keine Öllampen mehr benutzt hat, sondern Elektrizität.
Da hatten wir in Europa, glaube ich, noch
Öllampen. Da hatten die Amis schon fast 20 Jahre, war ihr ganzes Land mit Elektrizität versorgt.
Ja, und wir hatten ja, glaube ich, noch Öllampen, ne?
Überwiegend, ja.
Und noch keinen Strom. Hm.
Ja, was heißt kein Strom? Also die großen Städte vielleicht, bestimmt.
Ja, aber auch nur die wichtigen Gebäude, denke ich, oder? Mhm. Krankenhäuser vielleicht oder ja, sowas. Also
wir waren da wirklich ein bisschen hinten dran. Und da hast du schon recht, dass die Amis, die waren da schon drauf stolz.
Ja.
Was klingt ja auch irgendwo nicht falsch ist, meine ich.
Ja, man kann es als Symbol für Fortschritt sehen. Aber es war halt dazu gedacht, Menschen zu töten.
Ach so, ja. Nee, ich meine Elektrizität an sich.
Ach so, an sich auf jeden Fall. Es hatte das Leben enorm erleichtert. Du konntest nämlich jetzt auch nachts produktiv sein in den Fabriken zum Beispiel. Mhm. Du hast jetzt gute Beleuchtung gehabt. Es hat ja die Wirtschaft enorm nach vorne geschossen.
Die hatten Telegrafen als erstes, anfängliche Telefone.
Videokameras.
Das Kino kommt aus den USA.
Ja.
Das alles.
Du hattest Mikrofone.
Ja, das ist mir auch beim Recherchieren aufgefallen. Es gibt von keinem aus dieser Zeit so viele Original-Interviews wirklich mit Bild und Ton wie von Edison.
Ja.
Du siehst den super oft vor der Kamera sitzen und erzählen und hörst seine echte Stimme.
Ja, wo ich mir denke so, überleg mal, das ist ja schon über 100 Jahre her.
Ja, das ist krass. Von Einstein gibt es, glaube ich, eine Tonaufnahme heute noch. Und das ist verrückt.
Ja, der war wirklich auch so ein Jahrtausend-Genie, muss man so sagen.
Also was Elektrizität anging, waren uns die Amis einfach.
Ja, also der war quasi der Einstein der Elektrizität. Hm. Ich bin ja immer noch ein großer Fan von Einstein. Für mich persönlich das größte Genie aller Zeiten. Aber Edison war halt der Einstein der Elektrizität.
Ja.
Wo wären wir ohne ihn?
Dann fangen wir halt schon an. Für mich war es halt einfach ein Fehler, da. Es ist halt wieder so ein menschliches Ding. Mhm. Man entdeckt was Grandioses und macht dann doch irgendwie was Schädliches draus. Das ist halt so ein menschliches Urding.
Man muss ja an die Atombombe denken.
Ja, ich eben auch. Die zwar erst später kam, aber
die Spaltung der Atome und die Energie, die dabei freigesetzt wird.
Die wurde halt erstmal für was Schädliches eingesetzt und dann hat man sich angeguckt, was könnte man noch draus machen.
Ich meine, vor kurzem, das habe ich ja, glaube ich, auch schon in der Folge erwähnt, wo sie die Idee hatten, ja, lass mal die Wüste wegbomben mit Atom- beziehungsweise mit Wasserstoffbomben.
Das erzählt, ja.
Ja, wo ich mir auch so denke, so, ich bin jetzt kein Physiker, ja, aber ich habe genug Menschenverstand, um mir zu denken, das ist komplett stupid, Alter. Wenn ihr da jetzt 100 Wasserstoffbomben reinknüppelt, das könnte schon massive Probleme. Da haben wir einen fucking nuklearen Winter.
Jack the Ripper Podcast war es.
Wie sind wir denn darauf gekommen?
ging, glaube ich, um den Erfindergeist des, ja, die Neugier des Menschen.
Die Neugier des Menschen.
Dann sind wir da wieder.
Da sind wir
grandios abgeschweift.
So schließt sich der Kreis.
Wir schweifen gerade schon wieder komplett
ab. Aber
dann leiten wir es nochmal kurz zurück. Elektrizität, klar, verstehe ich, dass sie das als Vorzeigefunktion, die waren auch krass.
Ja.
Aber wie gesagt, dieser menschliche Kernfehler, wie ich finde, man macht immer aus irgendwas Großem, was man entdeckt, etwas Schlechtes.
Ja.
Und warum hat man nicht einfach mal seinen scheiß Stolz übersprungen und gesagt, ja, wir erschießen die einfach? Wäre das nicht auch eine Möglichkeit?
Aber ich meine, Ältesten hat einfach Schuld. Der war zu stolz. Der hat sich von seinem Kontrahenten, ich vergesse immer seinen Namen, ich kann mir diesen scheiß Namen nicht mehr.
Westinghouse.
Der hat sich da von dem
fucking Santa Claus
so triggern lassen, dass der jeglichen Verstand über Bord geworfen hat. Und ich meine, der hat sogar seine Prinzipien über Bord geworfen. Der war gegen die Todesstrafe und dagegen sowas zu erfinden.
Edison ist quasi die Personifizierung der USA. So, ich bin zu stolz, um an meinen eigenen Prinzipien festzuhalten.
Ja, und zu stolz, um zu akzeptieren, dass jemand meine Idee weiterentwickelt hat und weitergedacht hat.
Ja, so war es ja ein Stück weit mit den USA auch. So von wegen, nee, ich habe meine Prinzipien. Also mehr oder weniger diese Turnaround-Seite.
Ja.
Wir haben unsere Prinzipien, wir halten daran fest. Und Edison war dann so der Schwachpunkt. Ich habe zwar meine Prinzipien, ich finde Todesstrafe echt beschissen.
Aber
ich verliere gerade Geld, obwohl ich schon reich bin. Und es geht nicht.
Ich verliere meinen Ruhm. Ich werde nicht mehr, vielleicht da hat er Angst, dann auch seinen Ruhm zu verlieren, ne? Dass er dann vielleicht dann nicht mehr als der Gottvater der Elektrizität angesehen wird.
Aus heutiger Sicht muss man sagen, vom Namen her, er hat es geschafft.
Er ist trotzdem immer noch.
Aber wir haben es noch nicht gesagt, oder?
Was?
Sein geliebter Gleichstrom hat halt, na doch, hatten wir gesagt, er hat verloren, auf lange Sicht.
Er hat verloren. Ich meine, 1922 kam nämlich dann in den Niagara-Wasserfällen, wurde ein Wasserkraftwerk dann quasi aufgestellt, wo dann großen Stile der Wechselstrom dann in die Städte gebracht worden ist.
Ich meine, es lag halt auf der Hand.
Ja, es hat halt mehr Vorteile.
Müsst ihr euch halt eben vorstellen, laut Edisons System, es ist nur über kurze Strecken transportierbar. Das heißt, ihr hättet an jedem dritten Haus heute einen eigenen Generator, der Strom produziert, und das Ding macht auch Lärm.
Und es ist verdammt teuer.
Dann es ist verdammt teuer, sowas zu installieren,
instand zu halten. Immens hohe Stromkosten.
Und so hatten wir halt, oder haben wir Wasserkraftwerke, Windparks.
Ja, Solar.
Wir hatten Atomkraftwerke. Oder
jetzt kauft man den Strom teuer im Ausland ein, den Atomstrom.
Ja. Nee, aber das Edison-System war halt, also Gleichstrom ist halt nicht haltbar für Massendeckung.
Also wenn Edison sich durchgesetzt hätte, dann würden wir jetzt hier bei Kerzenschein sitzen, weil ich den Strom nicht bezahlen könnte.
Ja.
Oder bezahlen wollen würde, weil es einfach zu fucking hoch ist.
Aber den Podcast gibt es trotzdem.
Den Podcast gibt es auch bei Kerzenschein.
Hätten wir uns viele Hamster gekauft mit einem Laufrad.
Da hätten wir Tonbandaufnahmen gemacht und hätten dann quasi jeden von euch.
Grammophon wie Edison.
Ja, und dann hätten wir jeden von euch so eine Tonbandaufnahme per Post geschickt.
Nee, warte, Telegramm. Edison war ja ausgebildeter Telegramm.
Oh ja. Aber du brauchst ja auch nochmal zu Hause, der das dann dementsprechend übersetzt.
Das hätten wir alles hinbekommen.
Hätte dann jeder zu Hause so ein, oder jeder hätte dann wahrscheinlich Kenntnisse in Telegrammen, oder? Nennen wir das so Telegrammen? Telegrammen?
Telegrafieren, ja.
Telegrafieren. Da müsste ja dann jeder quasi sein Telegramm sitzen, vor sich hin telegrafieren und das dann entschlüsseln. Das wird dann schwierig während der Autofahrt.
Ja. Deswegen danken wir dem Wechselstrom einfach mal.
Danken dem Wechselstrom, dass alles möglich macht.
Ja, aber wir sind schon wieder so in einer anderen Galaxis.
Ja. Wir schweifen ab.
Naja, der eine, der noch zuhört, jetzt kommen wir auch mal zurück.
Genau, um das Ganze mal abzuschließen.
Warum haben die Amis so verbissen an diesem System festgehalten? Also, war es zu viel Stolz?
Stolz und Profit G. Edisons. Das kann man, glaube ich, als Hauptargumente sehen.
Ja. Man muss natürlich auch sagen, Strom ist mit der Zeit immer billiger geworden.
Jetzt wird er wieder teurer.
Ja, aber ist ja im Verhältnis immer noch
ja, günstig.
Verdammt günstig.
Das kann sich ja im Prinzip jeder leisten.
Ja, es tötet ja auch auf jeden Fall zuverlässig, aber nicht immer so.
Aber auch meine es tötet so ja auch meine Gehirnzellen, wenn jetzt zum Beispiel RTL ACTV läuft, verfluche ich jedes Mal, dass es Strom gibt. Dann fluche ich auf Edison. Immer so eine Scheiße.
Also RTL 2 ist so ein mini kleiner elektrischer Stuhl.
Ja, genau. Der sich, der quasi meinen, der meine Gehirnzellen brutzelt.
Lässt einen auch leiden.
Ich bin ja wie erstarrt. Schaffe es nicht umzuschalten.
Ja, aber das, wir sind so weit weg. Kommen wir da irgendwie wieder hin?
Willkommen. Wir sind ja eh eigentlich umfassend fertig, oder? Ich habe den also so nichts mehr ja, hinzuzufügen.
Was wir davon halt so halten, wie gesagt, es war irgendwo viele Fehler zusammengenommen.
Ja.
Todesstrafe an sich ist wieder so ein eigenes Thema, ob sie gerechtfertigt ist. Im Fall der USA nehmen die uns die Entscheidung ab. Die sind der Meinung, sie brauchen sie. Ja, wir finden, es gibt andere Wege,
sowas
besser herbeizuführen.
Weil
aber uns fragt ja auch niemand.
Uns fragt keiner. Aber es ist auch schwierig, das selber das zu entscheiden. Finde ich. Also ja. Als Gesetzgeber her. Du musst ja möglichst fair bleiben, aber auch dementsprechend den auch nicht zu leicht davonkommen lassen.
Mhm.
Aber Todesstrafe ist, finde ich, zu einfach. Also man tut sich ja quasi über den Menschen als das Bessere sehen. Dass, ich meine, wer sind wir, dass wir entscheiden, wer stirbt und wer nicht. Ich meine, ich bin ja Atheist, ne? Aber ich glaube, wenn ich an höhere...
Ich dachte, Jan wollte schon zum Endzitat hinleiten.
Ne? Das kommt jetzt gleich, ne? Also ich finde, niemand sollte über Menschenleben entscheiden sollen. So, und da gibt es jetzt, um das Ganze ein bisschen abzuschließen, ne? Ein Zitat von Gandalf den Weisen. Zu dem Zeitpunkt war er noch Gandalf der Graue.
Ja, aus der Feder von Jan und mir vergötterten J.R.R. Tolkien.
Ah, ich liebe den Typen.
Bekannt für das Silmarillion.
Silmarillion.
Oder die Filme Herr der Ringe.
Ja, und ja, der Hobbit.
Und der, der Hobbit.
Jetzt nuschel ich ganz nebenbei so ins Mikrofon rein.
Nein, Herr der Ringe, Leute.
Ganz wichtig. Ja, Mann. Und Lord of the Rings.
Nein, Frodo sagt eben an einem Zeitpunkt, wir wollen ja gar nicht so krass auf die Handlung eingehen, Frodo sagt über Sméagol zu Gandalf von wegen, Bilbo hätte ihm doch einen Gefallen getan, wenn er ihn umgebracht hätte bei der Gelegenheit. Und Gandalf wählt seine Worte wie folgt. Viele, die leben, verdienen den Tod. Und manche, die sterben, verdienen das Leben. Kannst du es ihnen geben? Dann sei nicht so rasch mit einem Todesurteil bei der Hand. Ich glaube, die Pause erklärt sich von selbst. Hat jeder mal kurz nachgedacht.
Ja.
Und es beschreibt es eigentlich auch ganz perfekt.
Ja, es trifft den Nagel auf den Punkt. Auf den Kopf.
Auf den Sprichwörter sind wundervoll.
Es ist schon spät.
In dem Sinne.
Danke fürs Zuhören.
Ich hoffe, ihr konntet was lernen.
Ja, ich glaube, vom Folgen her war das auch recht angenehm, die Folge.
Oh, weiß ich nicht.
Aber das
muss ich mir dann selber noch
mal. Das können wir schwer selbst beurteilen. Aber ich würde mich sehr gerne über Feedback freuen.
Das auf jeden Fall.
Ne? Egal, ob per E-Mail, per unseren Kommentarfunktionen auf YouTube, Twitter, Instagram, wo auch immer. Wir sind überall aktiv. Demnächst auch. TikTok ist auch schon geplant, Leute. Also,
oh Gott.
Da bekommen wir aber Hilfe, weil wir beide...
Naja, mal schauen, was aus TikTok wird.
Ja.
Versprechen wir immer nichts.
Nee, aber es ist auf jeden Fall im Hinterkopf.
In dem Sinne, ich hoffe, man hat was gelernt. Wir sind nicht zu abschweifend geworden. Ich weiß, wir haben uns diesmal wieder ein bisschen mehr Leine gegeben.
Aber
das passiert halt manchmal.
Aber es ist, glaube ich, eine gute Kombi.
Ich meine, wir halten ja auch schon Referat.
Eben, wir sind ja auch keine Dokumentation. Wir sind ja immer noch unabhängiger Independence-Podcast. Und wir wollen ja auch ein bisschen abschweifen. Das gehört ja dazu. Wir wollen ja so ein bisschen diese Bierbank-Atmosphäre. Die Kneipen-Atmosphäre.
Ja, wir lassen euch einfach mit den Fragen, was denkt ihr so zur Todesstrafe? Mhm. Warum denkt ihr, haben die Amis oder halten die Amis bis heute an dieser Hinrichtungsmethode fest? Das sind so Fragen, die kann, glaube ich, nur jeder für sich selbst so wirklich beantworten.
Genau, ich hoffe, das regt euch ein bisschen zum Denken an.
Was denkt ihr zum Prozess von, wie hieß er?
Vom George Stinney.
Ja. Ich wollte den Namen noch mal am Ende erwähnt haben, falls noch jemand nachschauen will. Ich will auch noch mal nachschauen.
Ja, kann ich jedem
empfehlen. Bildet euch eure Meinung. Und in dem Sinne würde ich mal sagen, bleibt gesund, Leute, auch gerade in diesen Zeiten. Und
bis nächste Woche.
Haut rein.
Ciao.